Daniel ist seit 6 Jahren mit vielen Tausenden von Euro in P2P-Kredit investiert und erwirtschaftet damit schon ein stattliches Nebeneinkommen. Und im heutigen P2P-Café Nummer 88 sprechen wir über seine Investments und seine weiteren Pläne. Und damit erstmal willkommen im P2P-Café, Daniel.
Dankeschön. Hi Lars, hi Thomas.
Genau, und ihr hört schon, der Thomas ist natürlich auch wieder dabei. Moin Thomas.
Grüß dich Lars, grüß dich Daniel. Schön, dass wir wieder ein P2P-Café machen können. Ich freue mich drauf.
Ja, so sieht's aus. Lang ist her. So, bevor Thomas jetzt aber mit seinen News loslegt, nochmal der Hinweis an unsere Zuhörer oder Zuschauer bei YouTube. Wenn unter euch auch mal jemand Lust drauf hat, Gast im P2P-Café zu sein, dann nutzt bitte das Formular in den Shownotes, gerne auch kritische Stimmen. Ich weiß, die trauen sich ja meistens nicht vors Mikro, sondern bleiben lieber hinter der Tastatur, aber vielleicht ist ja jemand dabei. Auch ihr seid natürlich herzlich eingeladen. Und nun, Thomas, kannst du loslegen mit deinen News. Und Daniel, du kannst natürlich auch schon mitdiskutieren, wenn du möchtest. Ansonsten kommen wir wie immer dann später zu deinen Themen.
Jo, also ich erzähle euch mal ein bisschen was ich gemacht habe. Ich habe mich mit Magie beschäftigt. Das magische Investment-Dreieck habe ich ausgekramt. Ich weiß nicht, kennst du das, Daniel? Sagt dir das was?
Das mit dem Risiko, Rendite und so weiter?
Boah, Mann, haben wir informierte Hörer hier und dabei. Wunderbar, genau. Das Ding habe ich mir mal angeguckt und habe das genommen und habe es mit dem klassischen Tagesgeld verglichen. Habe mir überlegt, was könnte denn das klassische Tagesgeld schlagen in einem von diesen drei Punkten? Und ich will nicht so viel verraten, weil irgendwie muss ich ja mal ein paar Leute auf meinen YouTube-Kanal kriegen. Deswegen verrate ich nur eins von den dreien, die ich da reingenommen habe. Und das eine, was ich reingenommen habe, da hat mich HD inspiriert aus dem letzten Café. Ich weiß nicht, wer sich noch daran erinnert. Hast du das auch gehört, Daniel, zufällig?
Ja, habe ich. War eine sehr spannende Folge.
Weißt du noch, wie HD sein Geld anlegt, außer Tagesgeld? Was aber Tagesgeld ähnlich ist, aber für ihn mehr Vorteile hat?
War das in den irgendwelchen ETFs rein mit den Zinsen?
Boah.
Mit den Eurobonds oder ähnliches, nicht Eurobonds.
Ja, sehr nah dran.
Irgendwas mit Quirion, ne?
Auch, aber ja. Er hat auch Overnight Swap ETFs erwähnt.
Ja, genau, die Overnights waren es.
Genau, die Overnight. Genau, und die habe ich mal da reingenommen. Also das ist eins von den dreien. Und die haben natürlich ein paar interessante Vorteile für Leute, die nicht wie Lars von den isländischen Inseln hin nach Rumänien und Italien zurückhopfen wollen und ständig was tun wollen. Die passen sich halt automatisch an, werden täglich neu berechnet. Man kann Millionen reinbunkern. Deswegen hat sie da HD wahrscheinlich ja auch. Ne? Und die nutzen halt Swaps als Tauschgeschäfte hinten dran. Dadurch spart man sich halt an diese Hin- und Herspringerei. Ja. Das ist so das, was ich in dem Artikel drin habe. Und in dem Zusammenhang ist mir natürlich auch eingefallen, dass wir ja sowas Ähnliches nutzen, Lars. Also zumindest ich nutze noch. Du hast, glaube ich, was anderes mitgebracht, habe ich heute gehört. Aber ich nutze die noch bei Freedom24. Da gibt es ja ein Konto, was genau auf diesen Swaps aufbaut.
Ich nutze es auch noch, aber ich nutze halt die Festgeld-Variante. Die geht ja, glaube ich, immer 3 oder 6 Monate. Ich habe die 3-Monats-Variante. Damit bin ich fein. Und bei dem Tagesgeld, da hast du ja täglich diese Swap-Geschäfte, die kannst du ja auch in deinen Transaktionen sehen.
Genau, ich habe die Swaps nur ganz wenig auf Euros, weil das finde ich nicht so spannend. Mit 3,9% wissen wir ja, 4% Trade Republic schlägt die. Aber die 5,3% auf Dollar, die sind für mich interessant, dadurch, dass ich durch die CEFs ja immer wieder Dividenden zurückbekomme. Und ja, da nehme ich die 5,3% easy mit. Geht halt auch mit ganz kleinen Beträgen.
Das klingt doch gut, ja.
Ja, und das war's auch schon. Viel mehr habe ich gar nicht geschafft die Woche, außer mich vielleicht noch drüber zu ärgern, dass die Mintos-Zinsen purzeln und purzeln und purzeln.
Ja, ich wollte gerade sagen, es wären ja gar keine P2P-News gewesen, ohne dass du P2P erwähnst.
Ja, das ist schon schlimm, oder? Ich meine, vielleicht kommen wir ja später noch drauf. Ich weiß, dass Daniel die Plattform bestimmt auch in seinem Portfolio hat. Dann können wir ja drüber reden, was ihr da macht. Also ich weiß so langsam nicht mehr, was ich tun soll.
Ich muss sagen, ich kriege mein Geld noch ganz gut unter. Also ich habe, also so jetzt stark unter 10% bin ich nicht, vielleicht bei einigen. Aber klar, wenn du halt die 10% noch haben willst oder mehr, dann musst du halt immer mehr Risiko eingehen. Ich glaube, der neue Kreditgeber, der jetzt draufgekommen ist, der hatte irgendwas um die 12, ne, aus Indonesien.
Komplett ausverkauft.
Okay, gut. Ja. Aber ansonsten, die starten ja auch jetzt, ich weiß nicht, ob du es gelesen hast, aber die starten jetzt auch in einem Land nach dem anderen und machen Werbung extremst. Die müssen ja ein Geld anziehen ohne Ende. Wahrscheinlich eher auf die ETF-Produkte, aber trotzdem haben die halt ja die Kredite mit dabei und wenn die Leute halt sehen, oh cool, 12% oder 10%, teste ich mal, ja, und verliere mein Geld, aber.
Hast du dein Agrarkredit auch genommen, die Anleihe?
Nee, habe ich nicht gemacht, nee.
Du wolltest doch jede Anleihe mit 250 Euro hier investieren.
Ja, die habe ich mir aber angeschaut und ich dachte mir, erstmal, es waren eigentlich nur 7%, es war diese 8% mit Discount und dann auch jährliche Dividendenzahlung. Nee, das ist die erste, die ich nicht mitgenommen habe, fand ich irgendwie blöd, obwohl es cool war eigentlich, weil es war ein externes Unternehmen, mal kein Kreditgeber. Aber irgendwie, nee, muss ich nicht haben.
Ich habe tatsächlich 50 Euro.
Das heißt, du hast auch die iCotton-Anleihe nicht mitgenommen?
Also doch, die habe ich mitgenommen.
Okay, weil die war ja auch so niedrig geschätzt,
Nee, ich glaube, die war 10%.
Mit dem Plus-Euro-Libor oder sowas war da dran.
Ah, okay.
Ja, genau.
Aber, richtig, aber das Geschäftsmodell ist ja nicht gerade so berauschend gewesen von denen. Ne? Das war ja, glaube ich, die Herausforderung, dass das Risiko ja relativ hoch ist gegenüber anderen. Oder auch, ja, also der Ertrag zur Rendite entsprechend.
Ja, gut, ich bin ja noch ganz jungfräulich bei den Anleihen. Also ich lege da jetzt auch kein Vermögen rein. Ich muss ehrlicherweise zugeben, ich habe mir kein einziges von den Unternehmen angeguckt im Detail. Ich meine, das sind 250 Euro. Also dafür mache ich mir die Mühe ehrlicherweise nicht.
Stimmt.
Genau, also von daher, ich habe die tatsächlich mit 50 Euro gezeichnet, die Anleihe, die Agraranleihe. Ich dachte mir, jo, ob ich jetzt einen Kredit nehme, einen Agrarkredit, ne, und dann eine Anleihe, kommt das Gleiche raus.
Na, wir zeichnen jetzt bei P2P-Café die Anleihen, das hört sich
ja
richtig
hochseriös an. Ja, genau, ey, wir müssen so langsam mehr seriöser werden, wir werden doch erwachsen, alle, habe ich gehört.
Ja, genau, die Finfluencer, habe ich gehört, werden ja auch bald durchreguliert, von daher müssen wir jetzt auch ein bisschen seriöser werden.
So sieht's aus. Und in dem Punkt würde ich jetzt sagen, kommen wir rüber zu dir, Lars.
Ja, was die P2P-News angeht, also mein Portfolio, das hat jetzt fast 400.000 Euro erreicht. Natürlich schon eine stolze Summe. Aber ich muss sagen, ich tue mich zunehmend schwerer damit, das Geld auf den Plattformen, die ich habe, unterzubringen. Besonders im Bereich Konsumkredite. Es gibt echt mittlerweile nichts mehr, was ich mehr hasse, als diese Konsumkredite, die irgendwie 14 oder 30 Tage laufen und dann am besten noch vorzeitig zurückgekauft werden. Und du bist gerade so bei Esketit, bei Income oder bei Peerberry, ist ja der Klassiker. Du bist echt nur am Rotieren, dass du diese ganze Scheiße investiert hältst. Das macht nicht so richtig Spaß. Und deswegen, ja, muss man zwangsläufig wieder mal die ein oder andere neue Plattform hinzunehmen, um das Geld unterzubringen. Cool sind natürlich solche Plattformen dann wie Axia Funder, wo du halt einfach das Geld reinschmeißt und dann hörst du erstmal 3-4 Jahre nichts mehr davon. Oder bei Indemo oder so. Aber klar, muss natürlich auch am Ende irgendwie was bei abfallen. Aber da muss man mal schauen, wie weit man das Portfolio dann überhaupt noch aufbaut oder ob man dann erstmal intern versucht, ein bisschen zu optimieren und da noch mehr Ertrag rauszuholen, weil es irgendwann macht es auch keinen Spaß mehr, so viele Plattformen zu verwalten. Das ist dann auch schon grenzwertig. Na klar, man berichtet darüber, aber trotzdem muss das auch irgendwie noch sinnvoll sein.
Schon schöner Aufhänger dann für einen Daniel später, so wenn ich das noch richtig in Erinnerung habe.
Mhm, korrekt.
Ah ja, stimmt. Er ist ja auch über zig Plattformen diversifiziert und genau, können wir mal drüber sprechen. Ja, ansonsten vielleicht noch eine Tagesgeldauflösung vom letzten Mal. Jetzt geht's weiter mit den Nicht-P2P-Themen. Ich hätte gesagt, ich werde wahrscheinlich, also die DKB, die ist ja ausgelaufen mit dem Tagesgeld und da wollte ich zur Weltsparen wechseln, aber ich habe dann doch die VW-Bank genommen für 3,8% für 6 Monate. Also ist nicht Rumänien geworden, auch nicht Island. Aber mittlerweile haben die auch für Neukunden gesenkt auf 3,4%. Also ich jetzt in der letzten Woche, ich weiß nicht, ob es euch aufgefallen ist, aber es sind überall schon die Tagesgeldzinsen für Neukunden gepurzelt. Also es geht alles wieder jetzt den Rückweg, wo langsam klar ist, okay, die Zinsen werden jetzt irgendwann sinken. Da ziehen die Banken schon alles vor, so gefühlt. Ja, und dann habe ich gesehen, dass Wise, ehemals TransferWise, direkt an CapTrader angeschlossen ist. Und Wise bietet auch das Overnight Money an, in US-Dollar zu der Zeit 5,08%. Sind die Kosten schon abgezogen. Und das Ganze bei täglicher Ausschüttung. Also das fühlt sich dann an wie Go and Grow. Das sieht auch in der App genauso aus und das ist super einfach. Und ich habe ja vorher mein Cash bei CapTrader in diesen T-Bills gehabt. Das ist ganz cool, aber die Kosten, ich glaube, mittlerweile haben die Gebühren erhöht und der Zinsunterschied, der ist kaum noch vorhanden, der ist so minimal und ja, da wird auch einiges von den Gebühren gefressen und im Fall der Fälle wäre das Geld sowieso innerhalb von 2 Tagen wieder frei, also wenn man das jetzt von Wise runternimmt und dann wieder direkt zu CapTrader überweist und man hat ja da meistens eh dieses Margin-Konto, das heißt, man könnte sowieso im Crash-Fall ins Minus gehen, also es ist also vollkommen okay, das Geld da abzuziehen. Und dann habe ich jetzt tatsächlich, werde ich die T-Bills nicht mehr weiterführen und habe das Geld jetzt einfach bei Wise liegen. Und das wird dann täglich verzinst, das ist echt eine nette Sache.
Aber du überweist schon hin und her, weil du gemeint hast, eingebunden, also schon eine Überweisung dann jeweils immer.
Genau, du musst es einmal einpflegen bei CapTrader, kannst du einmal sagen, okay, hier einmal verbinden und dann ist das Geld, bei der ersten Überweisung hat es jetzt, glaube ich, irgendwie 1,5 Tage gedauert. Dann habe ich nochmal eine zweite gemacht, die war aber innerhalb von ein paar Stunden da. Also ist schon ganz cool. Ich weiß jetzt nicht, wie der Rückweg ist, ob das genauso schnell geht, aber wenn du das Geld aus diesem Overnight Money rausnimmst, dann dauert es sowieso 2 Tage, bis das da frei ist, weil da ist ja auch so ein Vorhinter. Und das Lustige ist, das sind sowieso auch diese US Treasury Funds, die dahinter sind. Also es ist eigentlich das gleiche wie die T-Bills.
Die rollieren die. Und kostet das Gebühren, dass sie nachher überweisen?
Nee. Ich glaube nicht. Also das Überweisen von CapTrader zu TransferWise nicht. Ich weiß nicht, wie es umgekehrt ist. Habe ich jetzt noch nicht getestet. Müsste ich mal gucken. Aber weiß ich nicht. Wird wahrscheinlich auch nicht viel sein. Gerade bei Wise. Die sind ja extrem günstig. Muss ich mal schauen.
Kann ich schon mal im nächsten Mal dann berichten.
Genau. Ja, ich werde wahrscheinlich nichts hin und her überweisen. Aber zum Test könnte ich es mal machen. Ja. Dann sehe ich es ja. Ja, genau. Dann habe ich einen neuen CF im Portfolio. Habe ich bei den Schatzmeistern schon drüber gesprochen. Beziehungsweise hatte ich ihn da noch nicht. Aber da stand jetzt vor der Wahl zwischen zwei ETCFs aus dem Bereich Gesundheitstechnologie. Einmal den BlackRock Health Sciences Trust, der investiert mit Schwerpunkt auf Gesundheitstechnologie und arbeitet ebenfalls zu 20% mit Optionen. Also der ist ähnlich wie der BUI und er schüttet monatlich aus mit einer Dividendenrendite von 6,22%. Und der hatte aktuell jetzt einen Discount, wo ich ihn gekauft habe, von knapp 6% und kostet um die 1,07% derzeit Kostenquote. Eigentlich ganz gut. Und ich hatte dann noch einen anderen, den hatte ich erst auf dem Schirm, aber der Louis hat mich davon abgebracht und zwar der THQ, der Aberdeen Healthcare Opportunities Fund. Der hat auch Anleihen im Portfolio gehabt, das hat der BlackRock nicht. Aber der war extrem teuer, nämlich deutlich über 2%. Und jetzt habe ich mich doch für den BlackRock entschieden. Aber bei CapTrader kriegt man den nicht, also braucht man nicht nachgucken. Da müsst ihr schon wieder sowas wie Freedom 24 ausprobieren. Aber ich habe heute gelesen, ich weiß gar nicht, in welchem Kanal das war. Ich glaube auch bei dem von Louis, dass man sogar bei der Sparkasse die CFs kaufen kann. Musste dann halt per Telefon ordern.
Okay.
Genau, ja.
Sehr abgefahren.
Also das scheint bei denen auch nicht so angekommen zu sein mit den Sperren. Ja, also da bieten sich auf jeden Fall Mittel und Wege. Und es gibt, glaube ich, jetzt noch einen neuen Broker, Traders Place oder sowas heißt. Die habe ich schon bei Instagram auch schon Werbung gesehen. Da gibt es auch ein Tagesgeld. Und ich glaube, da kann man auch CFs handeln. Also das ganze Thema scheint wohl jetzt doch mittlerweile aufgeweicht worden zu sein. Und die Broker können das scheinbar umgehen.
CEF-Hopping, der neue Sport.
Ja, scheinbar. Gut, aber wir wollen ja jetzt nicht zu sehr in die Aktien abdriften. Aber das ist so das, was mich diese Woche umgetrieben hat. Ich meine, P2P läuft auch einfach ganz gut. Also da gibt es halt aktuell gar nicht so viel zu berichten, muss man ehrlicherweise sagen. Was ja auch nicht immer das Schlechteste ist.
In dem Sinne würde ich doch sagen, gehen wir mal rüber zu Daniel, unserem Gast, der ja fast heute Abend neben mir gesessen wäre.
Genau. Wir haben ja festgestellt, dass wir beide ja quasi in der gleichen Region wohnen und genau, hätten wir uns auch fast treffen können. Aber vielleicht ist ja bald die Invest, können wir das vielleicht auch nachholen. Zwar hier nicht regional, aber im Stuttgarter Raum ist ja fast auch um die Ecke.
Auf jeden Fall.
Ich bin natürlich auch der Invest, aber ich weiß ja noch nicht zu 100%. Von daher ist es jetzt ja nebensächlich.
Da ist ja bei dir ein spannendes Thema dabei, ja.
Genau, man sieht es ja auf der Homepage, da bin ich halt mit dabei. Halt nur, wenn der Entbindungstermin bei meiner Frau passt. Ansonsten werde ich wahrscheinlich nicht dabei sein. Aber aktuell sieht das ganz gut aus. Gucken wir mal.
Prima. Daniel, dann erzähl doch mal du ein bisschen was von dir. Komm, würde ich vorschlagen.
Okay, mache ich gerne. Ja, ich bin der Daniel, bin verheiratet, habe zwei Kinder, bin jetzt leicht über die 40 und arbeite im Angestelltenverhältnis bei einer Softwarebranche hier in der Region und bin im Vertrieb tätig als Führungskraft und mache nebenher ein bisschen P2P und weitere finanzielle Geschichten entsprechend. Und das habt ihr ja auch kurz angeteasert, dass ich ja bei P2P ja schon seit doch erstaunlicherweise und erstmal nochmal vielen Dank für die Einladung, weil da habe ich jetzt auch mal meine ganzen, sage ich jetzt mal, Sammelsorium an P2P-Erfahrungen und so weiter auch nochmal zusammengefasst und habe doch erstaunt geguckt, dass es dann doch schon mittlerweile 6 Jahre her ist, wo ich tatsächlich mit den ersten P2P-Erfahrungen mitgemacht habe. Aber ja. Und witzigerweise war das ja mal ganz damals der Fall, dass ich mit einem Arbeitskollegen, das war mal bei dem Spaziergang zur Mittagspause, da haben wir immer so ein kleines Waldstück, wo wir immer mal ein bisschen die gute frische Luft genießen. Auch im Herbst ist es immer ganz gut gewesen. Sind wir so auf diverse Ideen gekommen auch. Und da war ja auch diese Hochzeit der Podcasts und so weiter. Mhm. Und unter anderem natürlich auch vom Lars und vom Luis Pasos und vom Finanzrocker zum Beispiel. Und genau, haben uns da die verschiedenen Aktien-Sachen mal angeschaut und so weiter. Und irgendwann ist der Kollege dann auch zu dem P2P-Thema gekommen und genau, das habe ich mir dann auch angeschaut. Der Kollege ist da mittlerweile, hat er zwar mitgestartet mit Mintos, aber ist dann eigentlich relativ schnell weggekommen und ich bin da irgendwie, sag mal, wie ich glaube, bei allen ihren Anfängen hat man halt mal klein angefangen und ständig irgendwelche Plattformen ausprobiert und so weiter und dann ist dann doch ein gewisses Sammelsorium von mittlerweile oder bis zu, also 17 unterschiedlichen P2P-Plattformen, was ich halt mal ausprobiert habe, wo ich bei einigen schon länger dabei bin, bei einigen auch vielleicht auch ein kurzfristiges Invest gewesen ist und auch natürlich auch mit diversen Pleiten, Pech und Pannen.
Weißt du, warum dein Kollege ausgestiegen ist? Weil du hast gesagt, er ist bei Mintos investiert gewesen. Das ist ja schon mal, also wahrscheinlich Ausfälle oder?
Also ich hatte noch zwei Kollegen, beziehungsweise einer da später, wo dann das Thema mit den, ja, logischerweise mit der Russland-Krise zustande gekommen ist. Da hat er dann auch quasi komplett resigniert und das komplett dann halt entspart und liegen gelassen. Und beim anderen Kollegen, der ist so eher, jetzt kommt wieder das böse Wort, ja, wir können ja wieder den Felix grüßen, wieder das Thema Tagesgeld und so weiter. Also da waren halt die Erwartungshaltungen schon ein bisschen anders da. Das war auch noch zu der Zeit, wo ja auch diese Mintos-Strategien, die ersten, da zustande kamen. Und da hat er ja auch investiert. Und das sah ja immer ganz einfach aus. Aber der Werbegag war ja dann auch zum Thema, man kann es ja schnell wieder ausbezahlen. Das hat man ja dann festgestellt. Das ist ja immer noch das Dilemma, auch in der heutigen Zeit, dass das dann halt eben nicht so einfach geht, dass man da einfach schnell rein und raus geht, sondern halt gleich dann mal, ich sag mal, 30-40% des Mintos-Invests quasi erstmal wieder on hold gestellt ist und man halt dann doch nicht mit dem kompletten Ertrag wieder rauskommt oder halt mit dem Startkapital. Und das hat den Kollegen halt etwas genervt. Ja, und das war halt ein bisschen ruppig, aber das hat mich jetzt halt nicht aufgehalten und ja, habe da einfach mal meine Erfahrungen gesammelt und habe da einfach mal, so wie es halt üblich ist, mal ein bisschen rumgetestet. Ja, und man ist ja auch ein bisschen jetzt gereift in diese Thematik, dass man da auch nicht mehr so wild in allen Plattformen da investieren muss, was ja auch mit dieser Regulierung mittlerweile ja auch gar nicht mehr so richtig notwendig ist, ja, weil das ja auch schon ein bisschen alles relativ ähnlich dann gestaltet ist, sofern sie reguliert sind, nach meiner Meinung.
Hast du es mitbekommen, Daniel? Hat er seine Sachen verkauft über den Zweitmarkt? Also so richtig dann so schlecht raus? Oder hat er es dann doch noch geschafft, positiv rauszukommen aus allem?
Also ich würde sagen 0-0. Ich habe es schon lange nicht mehr angesprochen, so ungefähr. Das ist auch immer so ein Fall. Entweder beschäftigt man sich damit oder man schweigt sich dann aus und geht dann eher in die Thematik hier, was machen deine ETFs zum Beispiel oder deine Einzelaktien-Experimente und so weiter. Und wäre noch eine gute Idee gewesen für heute Abend, einfach nochmal ihn immer nochmal zu fragen. Aber das muss ich tatsächlich im Nachgang machen, aber ich glaube, das war eine Nullnummer und ob da noch was rumkreucht, weiß ich nicht, ob er da noch wirklich den Zweitmarkt angeteasert hat, das weiß ich tatsächlich nicht. Ist ja jetzt auch, wie gesagt, vor 6 Jahren und wir reden da wirklich, obwohl wir uns fast alle 3 Tage sehen, so ungefähr, reden wir tatsächlich ja so alle Schaltjahre zu sagen, hier zum Ende des Jahres und was machen deine Rendite, was waren deine Thematiken und dann lassen wir es da relativ schnell am Auge. Also entweder ist man damit beschäftigt oder man ist es halt eben nicht beschäftigt, ja.
Aber diese Erwartung, die du angesprochen hast, ist echt ein interessantes Thema auch heute noch. Also das immer noch viele Leute davon ausgehen, dass die Gelder wirklich immer pünktlich zurückkommen und besonders wenn es eine Sicherheit irgendwie hintergibt. Dabei, weiß ich nicht, predigen wir ja schon seit Jahren, dass man wirklich nur mit Geld investieren soll, was man wirklich nicht zum Leben braucht oder mit dem man irgendwie planen soll. Aber trotzdem ist es immer wieder ein Thema, dass die Leute darauf pochen, okay, der Kredit läuft 12 Monate, da muss ich das Geld auch dann am Tag danach zurückhaben. Aber das funktioniert halt einfach in den seltensten Fällen. Das ist halt echt diese falsche Erwartungshaltung immer noch.
Ja, das verstärkt sich halt dann noch mit den Monifits und den Bondoras und so weiter. Das ist halt wirklich, jetzt nehme ich es schon wieder in den Mund, ja, dieses gefühlte Tagesgeldersatz da hinten dran ist oder halt, dass man das halt mit diesen eher Versprechen anstatt Garantien, das halt alles so suggeriert, dass man sagt, okay, das ist wirklich auch kurzfristig machbar oder auch mit diesen Kurzlaufkrediten und so weiter, dass man da einfach sagt, okay, das ist halt risikoarm und ist so wie eine Aktie zu verkaufen und so weiter. Aber das, ja, das ist halt immer noch ein Trugschluss und wird aber auch, sind wir wieder bei dem Thema Regulierung der Finfluencer, hast du es ja auch erwähnt, ob das überhaupt stimmt oder nicht. Ja, wo man dann auch sagt, das wird dann auch immer ein bisschen sehr wohlwollend halt propagiert bei Instagram und Co. Und das ist natürlich gefährlich. Und ja, deswegen, für mich ist auch so der Fall, wo man sagt, hier eine starke Diversifikation über P2P-Plattformen ist halt auch nur bedingt möglich. Also jetzt nicht, dass man dann mehrere Konsumkredite auf einer Plattform dann natürlich streut, sondern generell, dass man halt mit, was weiß ich, ich habe jetzt theoretisch 20 Plattformen, dass ich damit dann halt das Risiko minimiere. Und ich bin halt immer noch der Meinung, das macht es eher das Gegenteilige. Und natürlich ist es auch kleinteilig, das Ganze auch noch zu verwalten und so weiter. Ja, und da bin ich jetzt halt auch immer mehr davon weggekommen, dass ich dann eher auf verstärkte, ich sag mal, lange bestehende Plattformen dann in Anführungszeichen bis auf eine, sage ich jetzt mal, obwohl die ist auch eigentlich noch lange mit dabei, ja, wo man sagt, okay, das bündel ich mit einigen Plattformen, mit einer kleinen Auswahl und habe eigentlich den gleichen Effekt. Und das hören wir uns auch immer in den ganzen P2P-Gruppen an, ja, dass da, ich glaube, gefühlt jeden Tag Cash-Tracks beschwert werden und so weiter. Und ich habe da eher weniger ein Problem. Aber gut, ich bin jetzt auch nicht mal aus, dass ich sagen würde, oh, es müssen immer gleich 12% sein, 15%, sondern irgendwo so die Mischung, dass man sagt, okay, gute P2P-Anbieter können auch ein bisschen weniger Zinsen haben, also auch unter 10% so ungefähr und dann bei anderen wieder ein bisschen riskanter, dass sich das ein bisschen durchmischt, dass man dann auch wieder in Summe irgendwo bei 10% oder 10% plus hinkommt.
Bevor wir jetzt aber in deinen Plattform-Zoo einsteigen und du uns deine Top 5 präsentierst, würde ich sagen, ordne mal noch überhaupt dein Investment so ein bisschen ein. Ne? Also wir haben jetzt schon gelernt, du hast nicht nur P2P-Kredite. Wie groß ist denn das ungefähr überhaupt, das P2P Umfeld?
Also das Umfeld im Gesamt, ich sag mal Asset-Bereich und so weiter. Also ich mache es auch, also ich habe jetzt keine Portfolio-Performance, muss ich auch dazu sagen. Das habe ich mich ja zum Beispiel dagegen entschieden, weil ist, glaube ich, wie jeden, man muss sich erstmal reinfuchsen, dann ist es ein ganz cooles Tool, aber ich bin ehrlich gesagt, ich bin da etwas faul, weil ganz am Anfang, das sehe ich auch, ich habe es ein bisschen chronologisch mal aufgebaut, also wo ich jetzt mal meine Finanzen mal ein bisschen genauer durchleuchtet habe und so weiter, war tatsächlich so ab 2019 beziehungsweise vor 4 Jahren, da habe ich es wirklich mal klassisch Excel-mäßig mal aufgeschrieben. Excel. Und dann habe ich halt mal ein tolles Tool, ja, also altbewährt, aber sehr, sehr, sehr hoch flexibel, sehr gestaltbar. Und dann habe ich da auch erstmal alles mal zusammengestellt, was habe ich denn für Einkünfte beziehungsweise welche Assetklassen und so weiter, habe das alles mal ein bisschen, also habe es tatsächlich noch so im Monatsrhythmus hingekriegt. Das ging ja chronologisch, das habe ich mal, ich glaube, fast 1,5 Jahre durchgehalten. Dann habe ich irgendwann gefangen, okay, jetzt machen wir es mal quartalsweise. Das habe ich dann spätestens letztes Jahr durchbrochen, dass ich sage, okay, ich mache das jetzt halt vielleicht so halbjährlich und so weiter, ja. Aber eins ist halt festgestellt, wo man sagt, okay, also jetzt zu den P2P-Asset-Klassen Stand heute, also das ist jetzt noch der Wert von, ich sag mal, Anfang des Jahres. Also ich habe da jetzt auch wieder die letzten 3 Monate nicht gedreckt, aber durch die ganze Marktladung und so weiter wird es sicherlich nochmal ein bisschen positiver sein, entsprechend. Und habe jetzt halt im P2B-Bereich von meinem Gesamtportfolio sind es aktuell 11%. Ich habe mir eigentlich einen Anteil von 5% mal angesetzt. Damit habe ich eigentlich auch gestartet vom Gesamtasset, aber da bin ich jetzt irgendwo bei 11 und wird wahrscheinlich das auch irgendwann mal wieder einpendeln, dass es irgendwo so bei 10% liegt vom Gesamtasset. Ansonsten, wenn ich jetzt mal den risikoarmanteil sehe.
Warte mal kurz, Daniel, wenn du sagst 11%, du willst lieber wieder runter auf 10, fühlst du dich nicht wohl mit den 11 oder ist es eher so, weil du sagst, du vergisst sonst den Rest zu sehen?
Ja, mal so rum gesagt, das ist ja nur wenn man jetzt von 11 oder schwankend, also plus minus 1-2%, ja, das macht ja in Summe nichts aus, aber im Prinzip, wenn ich jetzt sagen würde, ich möchte jetzt von 11% auf 10 runter, also eher weniger auf 5%, dann liegt es eher daran, dass ich andere Assetklassen halt wieder stärker Gewichte. Also die Gesamtsumme, die bleibt ja an sich, ja, das, da werden wir ja auch nachher nochmal drauf zugehen, dass ich sage, okay, ich bin jetzt sowas, was ja auch der Lars ja bei einigen Plattformen macht, ich bin ja in dem Bereich, dass ich sagen würde, okay, ich habe eine fixe Summe pro Plattform und da ziehe ich dann halt einfach so wie halt, ich sag mal, wie dieser 100-Euro-Geldschein, wie es ja der Lars so sagt, mache ich das auch in gewissen Plattformen, dass ich einfach sage, okay, es hat eine gewisse Summe angehäuft und das ziehe ich ab und nehme das dann halt für andere Investitionen wieder oder verbraucht es oder konsumiert es oder wie auch immer. Ja, also von dem her bleibt der Sockelbetrag, sage ich jetzt mal, das ist ja jetzt ein fünfstelliger Betrag, der bleibt eigentlich immer ähnlich gleich. Also der wächst nicht mehr exorbitant. Ausnahme wäre jetzt, wenn ich jetzt natürlich in anderen Assets-Klassen überdurchschnittlich, sage ich jetzt mal, eine höhere Gewichtung wieder habe. Ja, dann kann ich wieder, sage ich jetzt mal, da vielleicht wieder im Verhältnis vielleicht ein bisschen erhöhen. Aber im Gesamtverhältnis wird es immer irgendwo bei 10% bleiben. Ja, das würde erstmal Stand heute, weiß nicht, was die Zukunft bringt, aber Stand jetzt bin ich damit zufrieden und das wird mir auch nicht schmerzen, wenn jetzt mal angenommen diese Plattform, wo ich noch investiert bin, jetzt auf Null fahren würde. Ist natürlich ärgerlich, aber wie man es ja schon sagt, ja, das ist ja ein Hochrisiko-Asset, ja, und da muss man halt bewusst sein, dass man natürlich gut wirtschaften kann, aber auch natürlich dann nahe Null geht, aber das sollte ja eigentlich mit regulierten, also das ist ja auch der Fokus momentan, mit regulierten Plattformen nicht unbedingt ausgeschlossen werden, aber halt, dass man nicht bei Null rauskommt, ja, wie bei so einer Gruppier oder ähnliches, ja, das sollte eigentlich, die Wahrscheinlichkeit sollte sehr, sehr gering sein.
Okay, dann das andere Extrem, das sind die risikoarmen Asset-Klassen, Tagesgeld.
Ja, unter anderem Tagesgeld, Festgeld, ja, da bin ich momentan, da bin ich gestartet, also wie gesagt, ich kann es ja nur dokumentiert habe ich es erst 2020 rum so ungefähr, aber bin ich ja mit vom Asset-Bereich, das war aber auch relativ kleiner, bin ich ja mit 60% in solchen risikoarmen Sachen ja gestartet, also hatte sehr viel Tagesgeld, Festgeld oder es einfach nur irgendwo rumliegen gehabt, ja, da hatte ich wirklich keine richtige Struktur entsprechend und ja, was ich auch ganz gut finde, ist jetzt das Thema Weltsparen, habe ich ja auch schon oft propagiert in den Gruppen und das hat man ja auch kurz im Teaser ja angehört, also ich bin jetzt auch nicht der typische Festgeldhopper oder beziehungsweise Tagesgeldhopper, also ich gebe mir auch mit ein paar Prozentpunkten niedriger. Momentan ist ja bei Weltsparen, glaube ich, so im Schnitt bei 3,3% oder sowas in der Art.
Zehntel Prozentpunkte, ne?
Ja, genau. Und klar, ich habe jetzt auch noch bei Trade Republic die Möglichkeit, dort auch noch, ich sag mal, für 4% da was zu verzinsen, aber das nutze ich noch anders, da sage ich jetzt mal, und da bin ich jetzt auch mittlerweile faul geworden. Also ich muss nicht zwingend immer irgendwelche neue Plattformen, sondern ich gucke, dass es dann, ich sag mal, solche AAA-Länder-Ratings sind und so weiter. Also in Schweden ein Tagesgeld oder ein Festgeld, natürlich dann Deutsche Banken, die so ein bisschen bei Weltsparen ein bisschen dünn gesät sind. Bei Zinspilot bin ich ja auch, aber das ist ja das Gleiche von der gleichen Raising-Gruppe. Also die nehmen sich ja mittlerweile nichts mehr. Aber das reicht auch so ungefähr, weil das sollte ja auch in der Hinsicht sein, dass man sagt, okay, man kann da halt relativ schnell das Ganze auch wieder, ich sag mal, zurückholen. Und das Festgeld ist auch so weit gestaltet, dass es ja sowas wie eine Art, ich nenne es mal, was wäre es, wenn jetzt mal eine Haupteinkommensquelle mal wegfällt, ja, dass man dann halt monatlich dann quasi so wie eine Art Zinstreppe dann das Ganze halt nochmal kompensieren kann für mindestens ein Jahr, dass man sagt, okay, gesetzten Fall, jetzt wird es kein Arbeitslosengeld geben, jetzt wird es gar keinen Job geben oder ähnliches. Also wirklich das tiefste Worst-Case-Szenario bin ich immer noch, sage ich jetzt mal, mit dem Entsparen von allein von diesem Festgeld-Treppen-Konzept dann eigentlich noch mindestens ein Jahr und eher noch mehr noch abgesichert. Ja, aber da können wir auch nochmal ins Detail nachher gehen.
Und zwei Dritteln ist dann tatsächlich Equity bei dir, ne?
Genau, also Aktien, ich habe da, also generell habe ich ja drei Depots, wobei jetzt, ich habe jetzt mittlerweile auch wegen Axia Funder, habe ich ja jetzt noch Revolut, da kann man ja auch in solchen, ich sag mal, ETFs oder ähnliches besparen, aber das würde ich jetzt nicht nur als größeres Depot sehen, da habe ich jetzt drei, ja, also einmal ganz klassisch bei der DKB, da habe ich ja auch nochmal die guten Tagesgeldzinsen rausgenommen, die kann man ja mit Festgeld quasi mit diesen 3,5 nochmal so ein halbes Jahr überbrücken, wenn das noch gilt. Und habe dann noch klassisch noch diesen Cup-Trader, wo es ja ein bisschen ärgerlich war, dass dann die CEFs entsprechend dann, ich sag mal, die meisten gesperrt waren. Da war ich auch betroffen. Da hatte ich aber nicht die Motivation, jetzt irgendwie zu F24 zu gehen, also zu Freedom 24 und ähnliches. Da war ich auch ein bisschen träge. Und habe ja noch historisch bedingt, das war ja auch von der Invest, falls sich da noch einer erinnern kann, wo ja Trade Republic ganz frisch raus war. Da haben wir uns ja mal angemeldet, das war auch mit meinem Kollegen, ja, da gab es ja noch diese Energy Drinks und so weiter und da konnte man ja wirklich, das waren ja irgendwelche ganz jungen Leute mit bunten T-Shirts und so weiter, ne, falls sich da noch jemand erinnert. Und ja, da konnte man sich ja direkt dann quasi das Trade Republic freischalten. Ich glaube, da war auch noch Bison vor Ort, ich weiß es nicht mehr ganz genau.
Die waren auch mal da.
Da haben wir das mal gemacht. Ja, ja, dann hab ich das mal gemacht und da habe ich da ganz wild, ja, das war ja das mit diesen, wow, 1 Euro und so weiter, bei der DKB, oh, 10 Euro Ordergebühren und so weiter, dann haben wir ganz, ganz schwindliche Aktien gekauft, also völlig, völlig bescheuerte Strategien entsprechend und das habe ich dann irgendwann mal ruhen lassen und das ist jetzt quasi mittlerweile, ich sag mal, da werden Gelder eingezahlt, die quasi aus diesem Nichts entstehen, ja, da gibt es ja eine entsprechende Bloggerin, die das ja auch ein bisschen mitführt, wo man sagt, okay, das sind irgendwelche Gelder, die man halt sich durch irgendwelche Umfragen oder sonstige Geschichten halt einsammelt. Und das nutze ich dann halt genau darüber halt entsprechend da auch noch was anzusparen, aber auch überwiegend per ETFs. Und mittlerweile habe ich ja auch diese Kreditkarte endlich bekommen. Da war ich ja auf den 200.000. Platz.
Wieso bekommst du die vor mir? Also ich bin auf dem 500.000. Platz und bin irgendwie nicht weiter runtergepurzelt. Das nervt mich so unsäglich, aber gut.
Das verstehe ich. Ist das die verspiegelte für 50 Euro, Lars?
Nee, niemals. Ich
gebe also das Geld aus für die Kreditkarte.
Nee, also ich bin auf der Liste jetzt ganz oben. Also ich könnte sie bestellen, aber ich bin echt zu geizig dafür. Also ich habe auch keine Verwendung dafür, außer als Eiskratzer halt.
Ja, wobei, also klar, wenn es die 50-Euro-Sache ist, also ich habe ja, also erstaunlicherweise war es, also ich war ewig lang auf diese 200.000-Warteliste, dann ist es immer so häppchenweise, also das hat man auch ab und zu im Chat ja mal gesehen, bin ich irgendwo bei 100.000 gelandet, dann war ich irgendwo bei 95.000 und plötzlich, zack, gab es nur noch eine Meldung, ja, jetzt darfst du sie haben. Und da habe ich gedacht, ja komm, was machen wir denn? Ja, dann nehmen wir natürlich nicht. Ja. Ja, dann nehmen wir halt nicht die verspiegelte, weil ja, es ist, also so viel Fanboy bin ich jetzt doch nicht bei Trade Republic, obwohl ich ja schon sehr lange bei denen bin. Dann habe ich halt mal die für 5 Euro die Karte geholt, die kam dann auch recht zügig und sie sieht halt echt schlecht aus. Also das sollte ja auch so ein gewissen verspiegelter Look sein, aber also, dass das nicht nur ein Stück Papier ist mit einem Chip, ja, das war da etwas enttäuschend. Aber jetzt habe ich mal zum ersten Mal so ein bisschen den Cashback mal ausprobiert, wie das da aussieht. Und den muss man dann auch nochmal, also falls jemand die Karte hat, den muss man dann auch nochmal aktivieren wegen diesen Sparplänen und so weiter. Und das habe ich jetzt gerade glaube, letzte Woche habe ich das gestartet und bin mal gespannt, ob da diese ersten 15 Cent Cashback, die ich da jetzt erreicht habe, ob die tatsächlich dann in irgendein, also da muss man noch einen Sparplan auswählen tatsächlich, also explizit, und der sollte dann halt in ETF einfließen, aber auch nur immer monatlich. Also das ist auch nicht gleich direkt, sondern zum Ende des Monats wird er anscheinend mit bespart. Also bin ich mal gespannt, ob das so ist, weil ich ja mehrere Sparpläne habe und irgendwas war da mit dieser 50-Euro-Grenze oder sowas in der Art. Also in Summe ja, aber schauen wir mal. Also einfach aus Neugier und Experimentierfreudigkeit, aber die 5-Euro-Variante ist wirklich nicht schön. Also das ist wirklich nur, naja.
Und dann wollen wir auch noch Geld dafür haben.
Ja, genau. Und also wahrscheinlich für den Versand und alles, weil das war wenigstens nachhaltig verpackt, ja, das kann man schon sagen, bis auf diesen Inlay. Aber da ist die Revolut-Karte, die ist ja auch nicht ganz robust, die kleinere, also auch nicht die Metal so ungefähr, aber die ist zumindest mal wertiger und stabiler, muss man schon sagen. Also da ist schon wirklich, da weiß man schon, dass es ein Neo-Broker ist.
Also seit es die Curve gibt, benutze ich eigentlich nur noch die und alles andere Schiene dran als virtuelle Karte und gut ist. Ne?
Ja,
Bei mir auch
das
so,
auch.
ja, ganz genau. Ich habe übrigens auch noch ein schönes Erlebnis bei Trade Republic, wo ich echt sagen muss, ich bin von denen enttäuscht. Also ich hatte da ein KYC-Erlebnis, da sollte ich jetzt meinen Einkommensnachweis hochladen. Habe ich gedacht, ja gut, mache ich mal. Und dann stand da irgendwie auf der Website oder in der App 42 Tage hast du Zeit. Wollte ich es hochladen, gab es eine Fehlermeldung, ging nicht. Gut, da habe ich gedacht, hast du 42 Tage Zeit, schreibst den Support an. Und dann meldet sich der Support 3 Wochen später mit einer völlig nichtssagenden Antwort. Sie müssten das irgendwie in die Fachabteilung weiterleiten. Und die Fachabteilung schickt mir dann etwas, was überhaupt gar nichts mit dem Thema zu tun hatte. Und ich konnte es bis jetzt immer noch nicht hochladen. Ich bin jetzt mal gespannt, ob sie mir mein Konto sperren. Also ich würde gerne meinen Vermögensnachweis hochladen, aber es funktioniert einfach nicht und keiner kümmert sich drum. Also wirklich unter aller Sorgen muss ich sagen, wenn du Hilfe brauchst, bist du da auf jeden Fall verloren.
Ja, das kann man immer, die Ausrede ist ja, sind ja Startups immer noch Neobroker stark am Wachsen, sage ich jetzt mal. Also ganz früher, also die guten Zeiten, wie es so schön heißt, also wo es wirklich angefangen hat, da hat man ja tatsächlich noch einen Chat gehabt, falls sich noch jemand erinnert, und da waren die jetzt sofort reaktiv und so weiter. Und ja, das muss man tatsächlich bei so einem günstigen Neobroker tatsächlich in Kauf nehmen, dass der Service halt bescheiden ist, ja. Habe ich auch
Das ist ja auch
festgestellt.
bei vielen Apps so. Also momentan ist ja die Herausforderung, du musst bei den meisten Unternehmen ja erstmal versuchen, am Chatbot vorbeizukommen, der ja erstmal versucht, alle deine Fragen zu beantworten. Und den musst du dann halt überlisten, damit du endlich mit dem richtigen Support verbunden wirst. Aber ich glaube, bei Trade Republic hast du so eine Möglichkeit gar nicht. Also zumindest ist nicht, dass mir das bewusst aufgefallen ist. Ich glaube, da hast du keine Chance, irgendwie direkt mit jemandem zu chatten.
Ja, mittlerweile, also die haben das ja komplett abgestellt und deswegen war das auch für mich eine Entscheidung. Also früher war das ganz gut entsprechend, aber für mich war es eine Entscheidung, das wird halt einfach nur ein kleines Depot sein. Ja, also ich hatte ja dann auch schon mal Aktien übertragen von dort zu CapTrader. Das war dann auch wieder typisch deutsch, ja, beide mussten irgendwelche komischen Formulare haben. Bei dem einen war es ja ein Depotübertrag, bei dem anderen eine Depotfreigabe und so weiter. Da hat es dann auch wieder angefangen, ob das da auch alles geklappt hat. Und das hört man ja auch wieder in den Gruppen, dass das nicht immer reibungslos ist. Und so wie ich das ja auch ab und zu mal gehört habe, kann es auch ziemlich relativ stringent sein, dass sie auch wieder einen aufkündigen, so ungefähr. Aber ja, das muss man halt im Kauf nehmen, wenn es halt sehr preiswert ist und man hört es ja auch wieder von anderen vergleichbaren Scalable und ich glaube Traders Place ist ja auch ein relativ neuer Player. Da wird es dann wahrscheinlich auch immer so ähnlich laufen, ja. Aber deswegen sage ich ja dann nämlich lieber, also ich nenne es mal Altersvorsorge oder mein FU Money Depot, sage ich jetzt mal, das habe ich wirklich klassisch noch bei der DKB entsprechend. Da ist natürlich die Vertrauensbasis da. Klar, die haben auch nicht unbedingt die besten Servicezeiten momentan. Ja, also das war auch früher mal besser. Aber da hat man halt immer noch, ich sag mal, noch ein besseres Gefühl entsprechend, anstatt halt beim Neo-Broker zu sein. Ja, aber das muss wie immer jeder selber entscheiden. Und da wäre es halt empfindlich, wenn man dann halt auch einfach mal so eine plötzlich eine Kündigung aufkriegt. Oder das ist ja auch der Punkt. Man weiß ja nie, wo ja sein derzeitiges Depot ist. Es sind ja 4 Banken hinten dahinter.
Ja,
Ja,
Moment,
und
aber du meinst jetzt dein Tagesgeld.
also allgemein,
Das Depot
ja.
hat aber nichts zu tun.
Ja.
Also ich nutze es tatsächlich noch die nächsten 2 Jahre intensiv, habe meine ganzen ETFs da drüber, weil ja dann die neue Verordnung kommt mit hier, wie heißt Reverse oder Cash, nicht Cashback, was diese Geschichte sich ja ändert. Von daher,
Ja.
und vor allem, weil es einer der wenigen ist, wo man bequem einen Sparplan wöchentlich ausführen kann bei Comdirect oder so, da muss das ja alles von Hand, da muss ja zig Sparpläne anlegen, damit du wöchentlich was ausgeführt kriegst. Also von daher, ich nutze die immer noch, und wenn sie einem zumachen, meine Güte, dann sollen sie halt das übertragen, so kommen direkt oder zu CapTrader keine Ahnung, Consors oder zu zick, 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 gibt es ja noch so viele Möglichkeiten. And you get what you paid for, ne? Also von daher nutzen, solange es geht, das billige Angebot mitnehmen und für alles komplexer braucht man halt was anderes.
So ist es
ja. Ja, also die User Experience ist tatsächlich klasse, immer noch bei Trade Republic, auch wenn sie sich mit diesen Farbumstellungen und so weiter, sich noch ein bisschen Schnitzer erlaubt haben, aber ansonsten, das ist ja genau das, wo man sagt, okay, da ist jetzt alles soweit und wenn man jetzt nicht irgendwelche GameStop-Aktien oder irgendwelche hochfrequente Sachen da zocken will und so weiter, ist das für ein normaler Sparplan-User, mit relativ wenig Erwartungshaltung, nenne ich es jetzt mal, ist es perfekt, ja, und vor allem auch für die Smartphone-Generation ist es vollkommen ausreichend.
Also da muss man ja echt mal eine Lanze brechen für CupTrader und auch für Freedom24, für den Support und was das da so angeht, gerade Freedom24, wenn du denen eine Support-Nachricht schreibst, du hast die Antwort meistens in 10 Minuten und du hast auch eine richtige Antwort, nicht irgendwie einen Auszug aus der FAQ oder sonst irgendwas, das ist schon, aber gut, die sind halt auch ein bisschen teurer, wie du schon sagst, da muss man halt.
Aber bevor wir jetzt im Aktien-Podcast versumpfen, ne? Also das Einzige, was mich noch interessieren wird an der Stelle, Daniel, bevor wir mal rüber switchen zu deinem Hochrisiko-Investor im nächsten, warum hast du lauter ausschüttende Sachen? Du hast schon erzählt, du bist angestellt, noch nicht in Richtung hier die Rente. Also warum jetzt schon alles ausschüttend?
Das war genau das Thema, wo man immer sagt, hier nimmt man einen Thesaurierenden, nimmt man einen Ausschüttenden. Dann hatte ich ja, also ich hatte ja verschiedene, ich sag mal, Feldversuche. Ich habe ja jetzt quasi, also zwei große Depots. Das eine ist ja jetzt über CupTrader, das war ja genau so ein bisschen die Richtung in Einkommen und Cash generieren und so weiter, dass man ja diese CFs nimmt. Nennen wir es mal hochausschüttend, also immer, dass man irgendeine Dividende oder irgendein Ertrag da halt immer wiederkehrend kriegt und das nicht unbedingt, also auch bei CupTrader muss man auch dazu sagen, da habe ich auch diverse auch Einzelwerte und so weiter, auch ein paar Fehlgriffe und so weiter, ja, ne? Aber die waren alle so in Richtung, nennen wir es mal Dividendenstrategie und so weiter und die ETFs war ja genauso, da kann man immer drüber streiten, was macht die bessere Rendite, das ist genauso wie, mache ich einen Sparplan, mache ich einen Einmalinvest und so weiter. Faktisch ist es halt so, das, wo man sich halt mal dran gewöhnt, beziehungsweise ein gutes Gefühl dabei hat, das sollte man halt machen. Ja, und für mich war halt ein gutes Gefühl zu sagen, hier thesaurierend, das habe ich mal bei irgendwelchen VL-Sparen und ähnliches mal gehabt, wo ich gesagt habe, okay, da wächst irgendwie das Geld, aber irgendwie hat man auch was nicht davon. Und so hat man halt immer noch so ein bisschen, ich nenne es mal den leichten Belohnungscharakter, dass ich jedes, also theoretisch, das habe ich ja auch mal hochgetrieben, dass ich jetzt so ein ETF-Depot hatte mit Dividenden, was weiß ich, High-Dividend, ETFs, irgendwelche monatlichen Ausschütter und so weiter, irgendwie wieder so eine 3-ETF-Strategie mit MSCI, Emergency Market, EU und so weiter. Und da war halt immer so ein bisschen der Belohnungseffekt oder auch erstmal der Sinngedanke, okay, ich krieg dann halt auch immer jede Menge Dividenden raus, dass man halt irgendwie so eine Art, einfach ein Nebeneinkommen hat, so wie eine Art Minijob dann so ungefähr, was sich automatisch generiert. Das ist halt irgendwo auch ein bisschen, ich sag mal, der Belohnungscharakter, dass man halt immer ein bisschen was wieder zurückkriegt, ja, auch wenn das vielleicht in langer Zukunft vielleicht Rendite schädlich ist, auch wegen der steuerlichen Aspekte, da gibt's ja immer so verschiedene Meinungen dazu, aber ich find's halt ganz gut, wie gesagt, wenn es da halt so quartalsweise oder jeden Monat da halt wieder was zurückkommt und dann kann man halt mit dem Geld entweder es verkonsumieren oder einfach sagen, okay, das steckt man halt dann wieder in die nächste Drasche für P2P, für Aktien, für irgendwas oder legt es tatsächlich wieder ans risikoarme Asset mit dran. Ja, also deswegen habe ich mich jetzt generell ausschüttend orientiert und ja, ob der Effekt dann später dann da auch, das ist ja auch wieder so ein bisschen eine Philosophie zum Thema Entsparen. Ja, also wie macht man das dann bei den Thesaurierenden und ähnliches? Und ich bin halt der Meinung, dass ich auch ein bisschen so die Steuerthematik halt gleich erledigen will, auch wenn das vielleicht ein leichter Renditekiller ist. Mhm. Ja, aber das hat sich so als Belohnungssystem hat sich das jetzt so etabliert und da bin ich jetzt auch geblieben, dass ich dann zumindest guckt, entweder halbjährlich, jährlich oder im Idealfall quartalsmäßig wird es ausgeschüttet. Also früher war ich da verrückt, dass ich sage, okay, jeden Monat muss da was drauf und sieht gut aus, aber es reicht jetzt auch, also weil die Abhängigkeit noch nicht 100% da ist. Das wird wahrscheinlich der Hintergrund sein, dass ich es immer so stringent habe.
Und dann haben wir noch als letztes in deinem Portfolio To the Moon, ne? Kryptos.
Ja, genau. Also da, bis auf diese, ich sage, da grüßt wieder die Cashback-Orgien, sage ich jetzt mal. Da habe ich ja die entsprechenden, die eigenen Tokens ja mal ausprobiert. Das war ja unter anderem Binance, Nexo und den Crow-Token. Und entsprechend habe ich aber auch als richtige Kryptos, nenne ich es jetzt mal, ist wahrscheinlich auch ein bisschen falsch ausgedrückt, habe ich tatsächlich jetzt Bitcoins und Ethereums. Die habe ich tatsächlich so in Richtung HODL-Modus. Ja, habe ich mal jetzt auch nicht so viel. Das macht jetzt gerade mal 2% aus. Vielleicht sind es jetzt 2,5 oder 3%. Wie gesagt, ich habe jetzt vor ein paar Monaten nicht geschaut, aber es ist alles ziemlich to the moon gegangen, so ungefähr. Jetzt wackelt es ein bisschen. Aber habe jetzt auch ein bisschen Lehrgeld gezahlt. Ich habe ja bei diesem Krypto, also bei dieser Cashback-Karte, da habe ich ja die für 3.500 Euro war das ja mal geholt. Da war aber der Crow ja, glaube ich, bei 40 Cent oder sowas in der Art. Also das war, sage ich jetzt mal, ja, ein also ich würde nicht sagen eine Fehlinvestition, aber ich warte noch, bis sich
die alles entscheidende Frage ist, hast du noch, genau. Hast die Karte noch? Nutzt du noch?
Ja, ich habe sie noch, ich nutze sie noch und das, wie gesagt, das ist einfach Augen zu und durch und das hat man jetzt auch gesehen, das ist auch so mal ein bisschen immer das Thema. Also bei Binance zum Beispiel, die Cashback-Karte und so weiter, da gab es ja ständig Bewegungen, da habe ich ja wirklich alles ausgelöst, auch bei Nexo ja genauso, wo es da ein bisschen mulmig her war, wo ich dann auch ausgestiegen bin, aber das hat man jetzt auch wieder bei der Krypto oder bei der Groß ja gesehen, also das ist ja quasi eine gleiche Verfolgung, steigt der Bitcoin, steigen halt genau. Auch diese Beträge und ja, es war zumindest mal fast bei in Richtung, jetzt bin ich bei der Nulllinie fast, aber jetzt hat es ja so weit geschwankt und ich halte das jetzt aus und sage hier, das ist einfach drüber stehen und sagen, ja, kommt davon und wer weiß, vielleicht gibt es irgendwann in einem Jahr, vielleicht in mehrere Jahre ein Happy End dazu, ja, dass man sagt, okay, da kommt man doch mit einem Plus raus, weil klar, man hat Netflix genutzt, man hat Spotify benutzt und so weiter. Und
was ist jetzt nicht mehr genug?
Ja, genau, aber das hat man, und das, was noch übrig geblieben ist, auch wenn ich das nicht staken muss oder Lending oder wie es immer heißt, auch diese Launchport entsprechend, dass man da halt auch Zugänge hat zu den VIP-Launches und so weiter in Flughafen, das hat man auch mal abgenutzt, um einfach zu sagen, ja, das hat mich jetzt zwar ein Stange Geld gekostet, aber man benutzt es halt mal trotzdem und Haken dran. Ja, und
2% Cashback hast du ja auch immer gekriegt und kriegst du immer noch, wenn es genau. Nutzt. Also wenn da, ja, da kommt ja ein bisschen was
rum. Ja.
Ich nutze übrigens den Nexo tatsächlich wieder. Ich finde das ganz lustig, nachdem ich es jetzt mittlerweile endlich kapiert habe, wie das Ding funktioniert, weil so ganz so geschmeidig ist es ja nicht. So mit echtem Kredit und so. Finde ich eigentlich ganz cool, dass es einerseits dann meine Ethereum, die ich eh habe, verzinst werden oder halt als Kreditlinie dann gelten und dann noch 2% Nexus rausputzeln. Finde ich irgendwie ganz lustig im Moment. Macht es ja auch wieder Spaß, das anzugucken. Ja,
ist das denn eine richtige Kreditkarte oder ist das auch nur eine Debit?
Es ist so eine, also du hast so eine Mischung, du kannst als Debit einstellen, dann ist auch wirklich eine Debitkarte. Oder du kannst deine bestehenden Coins verpfänden quasi dafür. Also du hast dann ein Kreditlimit von 700 Euro, wenn du dann 2000 Euro in Ethereum da liegen hast. So habe ich es ungefähr.
Oh, das ist ja ganz cool eigentlich.
Genau, und die 2000 Euro Ethereum werden verzinst, ganz normal, solange du dein Kreditlimit nicht nutzt. Und wenn du das Kreditlimit nutzt, wird es halt entsprechend geblockt dann, die Ethereum. Die sind dann halt nicht mehr verzinst, bis du es getilgt hast. Und in dem Moment kannst du es sofort wieder verzinsen lassen. Mhm. Und so schiebe ich das halt hin und her. Ne? Also ich kaufe was und wenn ich dann was gekauft habe, überweise ich sofort am nächsten Tag die Kohle dahin und mache es mir wieder frei. Und habe halt 2% Cashback auch noch gekriegt dazu. Plus die Verzinsung von den Ethereum, die ich ja eh da liegen habe.
Und die Cashback kriegst du wahrscheinlich in deren Nexo-Token,
Klar.
Die du wiederum umwandeln kannst.
Gummipunkte, die man umwandeln. Im Moment wandle ich sie noch nicht um, weil ich noch ein paar mehr Ethereum auf der Metamask liegen habe, die ich eigentlich auch gerne hinübertragen würde. Aber du musst ja für die vernünftigen Zinsen und damit du eine hohe Kreditlinie hast, 10% von dem Zeug immer Nexo halten. Und
na okay, da fängst du wieder an.
Ja, da will man natürlich nicht so viel davon wirklich kaufen, von dem Gummipunkte. Punktezeug, wobei im Moment machen die Gummipunkte ja wieder Spaß, ne? Aber wir kennen es ja, wie der Daniel schön erzählt hat, aus Krypto-Kommt-Zeiten. Irgendwann haben die Gummipunkte mal überhaupt keinen Spaß mehr gemacht.
Ja. Wobei das, wenn man diese Karte halt, egal welche Karte, wenn du die halt täglich im Einsatz hast, dann ist es halt einfach nur eine Frage der Zeit, bis du dein initiales Investment raus hast.
Ja, man muss halt auch mal umwandeln. Also dann darf man einen Fehler nicht machen und das Zeug auf immer ewig liegen lassen oder gar noch mehr Stake anhäufen, sondern man muss halt mal umwandeln, mal raus. So mal.
So wie ich bei Plutus, ja, nicht noch mehr.
So wie du bist, oder? Ich meine, ich bin ja bei Plutus raus und für mich war es okay, auch wenn der Blue sich wieder wunderbar gefangen hat, natürlich nachdem ich raus bin, aber ich habe es ja dann auch in Ethereum umgewandelt. Ja, aber der Ethereum hat sich ja auch positiv entwickelt und ich glaube halt nicht, dass wenn es mal wieder rumpelt, dass dann der Ethereum komplett wegrumpelt. Ja gut, kann auch passieren, aber im Vergleich zum Blue halt.
Naja, klar.
Ist das stabiler.
Dieses Cashback-Thema ist am Ende immer noch eine Spielerei, aber zum Teil auch eine hochriskante, wenn man halt wirklich nicht weiß, was man macht. Oder wenn man halt einfach ja zu viele diese Token investiert und die dann halt abrauschen oder dann halt wieder jahrelang brauchst, um wieder rauszukommen.
Wenn es es noch gibt, ne? Ich meine, diese High, genau. Die High-Karte.
Ja gut, aber das war ja von Anfang an klar, oder? Ist das, weiß ich nicht, scambar oder zumindest kein funktionsfähiges
Ökosystem. Die gibt's immer noch, aber die haben ja ihr komplettes Staking-Gerümpel da völlig verändert, sodass mein ursprünglicher Silver-Stake jetzt irgendwie gar nichts mehr wert ist und so. Also ich meine, ich habe eigentlich meinen Einsatz auch komplett rausgezogen und da war es mir egal. Aber wenn du halt auf sowas setzt, ne, und die ändern ihre Bedingungen, so wie auch Plutus ihre Bedingungen ständig ändert, dann kann es halt schon echt schnell vorbei sein.
Das stimmt, ja, aber das ist ja ein Teil der Kryptos. Also jede Plattform ändert ständig irgendwas. Also guck dir Cake DeFi an, die Plattform von dem Hospier. Ich meine, das ist ja nichts mehr von übrig von dem, wie sie mal gestartet ist. Das ist echt.
Das war ein Scam, ne?
Gut, da kann man jetzt wieder drüber streiten, ja. Mag sein. Aber gut, ich glaube, wir vertiefen das Thema
genau, jetzt. Genau, wir switchen jetzt endlich rüber in den P2P-Portfolio-Lebenslauf vom Daniel.
Genau.
Start, wann ging's los? 2018, wissen wir.
2018. Ich habe mir mal tatsächlich wann ich mich denn registriert habe und mich hat es tatsächlich geritten, 2 Tage vor Heiligabend mit Mintos zu starten. Mit einem Anfanginvest von 1.000 Euro entsprechend. Also das war tatsächlich mein erster Versuch, beziehungsweise ein paar Monate später kommt nochmal was ganz Besonderes. Ja, generell bin ich da jetzt, ist jetzt von den P2P, glaube ich, Plattform jetzt auch die größte von den Summen entsprechend bei 20.000. Entspricht dann 32% von allen P2P-Plattformen aktuell. Genau, da bin ich natürlich hoch und tief. Wie gesagt, diese automatischen Investmentstrategien habe ich da benutzt am Anfang. Das war ja natürlich ein Fehltritt. Das war ja jetzt unter diesem Custom Core oder wie auch immer wird es ja jetzt momentan propagiert. Davon bin ich weggekommen. Natürlich war ich auch bei Vovo betroffen, wo ich da...
Machst du mit bei der Gerichtsgeschichte?
Ja klar, da habe ich die höchste Eintrittskarte gelöst, so ungefähr, dass die gerne bis in den höchsten Himmel verklagt werden entsprechend, ja, also da kommen ja auch gleich zu Axifunder, ja, also wo ich sage, hier gibt es keine Diskussion, es ist nicht viel, sage ich jetzt mal, sind glaube ich 900 Euro oder sowas, aber habe ich gedacht, komm,
spürbar.
Die 2% oder ähnliches, ja, hopp, mit und Hauptsache, also was soll man denn verlieren, verloren hat man ja schon ein bisschen, man kann ja nur noch gewinnen, je nachdem, ansonsten wird da halt mal
2%.
Mal geguckt, wie es Türkei-mäßig aussieht, ne, entsprechend. Und ja, ich bin jetzt auch tatsächlich jetzt im Nachhinein war ich doch sehr stark natürlich in russische Kredite investiert gewesen bei Mintos. Es hat natürlich immer noch einen offenen Betrag von, ich glaube, 4.200 so um den Dreh rum noch offen, so ungefähr.
Wenn du alles rausziehst und abschreibst, was kommst du dann so im Schnitt auf deine jetzt ja schon fast 6 Jahre?
Also bei Mintos, also nur Mintos, das kann ich jetzt mal, ja, nur Mintos, da bin ich jetzt, also ich bin ja, ich glaube, vor einigen Monaten bin ich jetzt bei null raus, so ungefähr. Also jetzt alles, was jetzt reinkommt oder auch wenn jetzt von diesen Pending Payments da was zurückkommt und so weiter, da das macht die Rendite mehr. Also ich bin ja, genau, überfällig sind bei mir noch 4,2, aber die Rendite, die ist jetzt bei 4,7. Also ich bin jetzt bei 500 Euro im Plus, so ungefähr im Ertrag, ja. Okay. Und jeden Tag oder jeden Monat mehr wird es auch immer mehr werden. Ja,
in Form von Zinsen aber halt, also in Zinsen, genau. Pro Jahr ist es jetzt nicht so wuchtig dann, ja, eigentlich, wenn wir es uns angucken würden. Ne? Aber du bleibst dabei und deine Strategie, deine aktuelle, wie ist die?
Ja, also ich bin ja, das kommt ja auch sehr oft in unserem Chat ja vor, dass er immer gefragt wird, hier mache ich jetzt, der Hardy macht es ja, glaube ich, dass er ja die ganzen automatisierten Strategien ja nimmt, wo man ja auch ein bisschen vielleicht in Hypo-Krediten investieren könnte mit gefühlt 20 Jahren. Ich mache es tatsächlich noch klassisch, dass ich pro Loan-Anbieter entsprechend einen eigenen Auto-Invest mache, der relativ, ich sag mal, konservativ ist, also Laufzeiten immer so für bis zu, was weiß ich, 4 Jahre. Ist für mich normal, so im Schnitt irgendwo bei 10%, je nachdem, was der für ein Rating hat. Da nutze ich auch vom Lars noch das Premium-Rating, um da auch ein bisschen so, ich sag mal, eine Orientierung zu finden, wo würde ich da ein bisschen mehr Gewichtung machen. Also ich teile es dann auf, dass so eine leichte Diversifikation da ist, wobei jetzt eine Länderdiversifikation immer relativ schwierig ist jetzt bei Mintos. Aber das ist halt für diverse LOs dann halt immer aufgeteilt ist, dass man halt dann sagt, okay, der, was weiß ich, wie eine Credits da, wobei ich da jetzt sehr konservativ bis gar nicht dahin drin habe, sage ich jetzt mal, dass man da halt, was weiß ich, 400, 500 Euro im Topf nimmt und einer wie was für sich, eine Pinjan, die ja jetzt neu dazu gekommen ist, da erstmal auch mal starten, aber eine Delphin Group natürlich oder eine Placid Group dann wesentlich höher ist mit einem Tausender oder ähnliches und das dann halt relativ verteile und dass dann ich eigentlich kaum Cash-Track-Probleme habe. Also ich gucke mal ab und zu mal rein. Das kann natürlich mal einen Tag gehen, aber dann ist das Geld wieder irgendwo weg. Ja. Und jetzt gab es, glaube ich, mal vor einigen Wochen mal vielleicht so eine Delle, wo es jetzt mehrere Tage rumgelegen ist, aber da kam mir das Thema Anleihe jetzt ganz gut zugute, wo ich dann auch in diese Jute und ähnliches quasi wieder ein bisschen so einen Ausgleich geschaffen habe und dann auch, ich denke mal, mit der Anleihe so ein bisschen so wieder einen Puffer aufbaue, dass man sagt, okay, alles, was so immer so in ein, zwei, vier Jahren an Laufzeit ist mit halbjährlich Quartal oder auch monatliche Ausschüttung ist okay. Ja.
Warum legst du bei deinem Autoinvesten Wert auf die Laufzeit? Warum machst du da 48 Monate, habe ich jetzt gesehen in deinen Notizen? Warum ist das dir nicht egal?
Das ist so, ich sag mal, die Grenze an sich. Ich weiß, dass ich dann zum Beispiel solche Autokredite und so weiter relativ wenige dann dazu habe, aber ich sag mal so typische Konsumkredite und so weiter ist einfach vom eigenen Erfahrungswert, wo man sagt, okay, so die 3 bis 4 Jahre typischen, wenn man, also wenn ich jetzt, keine Ahnung, einen Fernseher konsumieren würde, also auf Kredit oder ähnliches oder irgendwelches Mobiliar oder Küche, dann ist auch so ein bisschen der Schnitt, wo man sagt, okay, wenn es jetzt mehr als 5 Jahre ist, sage ich jetzt mal, hat man eher vielleicht das Risiko, das vielleicht nicht abzubezahlen oder es sieht ein bisschen mal aus und so ein bisschen im Mittel von 3 bis 4 Jahren, sage ich immer, ist vielleicht die relative gefühlte Chance halt besser, dass natürlich auch die Sachen ein bisschen zuverlässiger laufen. Das ist einfach so in so einem Wert.
Ja. Die Erfahrung zeigt bei mir eher, dass es eigentlich kein Kredit älter wie 2, 3 Jahre wird, egal was sie dahin drucken.
Genau, und das kommt auch noch mit dazu mit den Rückkäufen und so weiter, was ja da die ganzen Beschwerden sind. Und von dem her, vielleicht ist es auch das kleine Geheimnis, wenn ich das jetzt so weit rausgezögert habe, bis 4 Jahre, dass ich halt relativ wenig mit Cash-Track zu kämpfen habe.
Ich wollte damit sagen, für mich ist es völlig Wumpe, was da steht. Zu mir ist vorne die Anzahl der Prozente wichtiger als die Laufzeit, weil die Laufzeit, entweder es gibt einen Zweitmarkt oder das Zeug wird zurückgekauft, also so alt wird das Wenigste. Ja. Außer natürlich, du nimmst die 6% Hypo-Kredite mit.
Ja. Aber nervt dich das denn nicht, Thomas? Also dieses, dass du immer wieder, da musst du ja quasi auch immer wieder handeln. Also du musst immer wieder rein, musst immer wieder schauen,
was Sache ist. Ich gehe nicht auf den Zweitmarkt, sondern ich will ja möglichst, dass sie möglichst lang liegen bleiben. Aber es passiert halt nicht. Ich weiß doch, wie es ist. Die werden ja immer zurückgekauft, das Zeug. Wenn sobald der Zins irgendwo droppt, kaufen sie die langlaufenden mit höheren Zinsen, die ja wieder weg.
Na genau, das war ja das Thema, was ich ganz am Anfang meinen News auch hatte, dass es halt echt anstrengend wird.
Ja, auf jeden Fall nervt es. Ich muss ständig handeln, ständig neue Kredite. Ich meine, ich picke ja immer noch von Hand. Ne? Ich bin letztens ja mal, ich weiß gar nicht, wer es war von Mentor, was mich gerügt hat, wie immer noch Autoinvest. Ja, ich mache es immer noch kein Autoinvest. Ja, ich mache es immer noch von Hand, immer noch. Und das nervt mich schon, klar. Nicht ständig wieder 150 Euro, 300 Euro unterbringen muss. Und da kaufe ich auch mal eine Anleihe nur. Die Agrarkrediteanleihe reicht mir halt auch ein Stückchen.
Ja, aber ist schon fies für die Plattform, ne? Die können nichts richtig machen. Und wenn sie spät zahlen, ist nicht richtig. Zu früh ist auch nicht richtig.
Also. Ja, einfach nach, so wie es da steht, weil es ist doch ein Vertrag. 12 Monate, 12%, kein Tag länger, kein Tag weniger.
Ja. Ja, aber Thomas, ich gebe dir auch tatsächlich recht, wenn ich jetzt mal in meine Mintos-App mal reinschaue, also die durchschnittliche Restlaufzeit zeigt er tatsächlich an mit 15 Monaten und 13 Tagen. Ja. Also, und ich habe sogar diejenigen, die jetzt bis 48 Monate geben, ist vom Gesamten nur, macht das tatsächlich nur 2% aus. Also da könnte ich nochmal feintunen, mein Autoinvest, aber ich kann es auch getrost lassen tatsächlich. Also wie gesagt, der Hauptbetrag mit 25% sind tatsächlich unter 6 Monate und dann bewegt sich tatsächlich 12 bis 24 Monate, wo die meisten Summen verteilt werden. Aha, schon wieder mal was gelernt.
Prima. So, ich glaube, wir haben jetzt noch ein paar Plattformen vor uns. Ich glaube, wir müssen Mintos jetzt mal langsam abschließen, ansonsten sitzen wir noch sehr, sehr lange hier an deinen Plattformen.
Bei der nächsten verlieren wir auch nur einen einzigen Halbsatz drüber.
Aber das ist auch richtig interessant.
Ja, das war kurz vor den drei heiligen Königen 2019, Aux Money. Da bin ich so weit gekommen, dass ich irgendwie, vielleicht kann sich auch noch einer erinnern, vielleicht lag das auch an Flatex, die Giro. Hießen sie früher, da hat man ja noch als Passwörter irgendwie so eine Kennwortliste aufs Papier gekriegt. Ich habe das ganze System nicht verstanden und dann war es dann sowieso, glaube ich, 2 Jahre später oder sowas, war es geschehen. Also ich habe da nie was angefasst, weil da war, glaube ich, auch zu der Zeit auch gar nichts und dann war das Thema relativ schnell durch.
So, und jetzt wird es aber interessant. Die nächste Plattform, ja, jetzt da ist bei dir rein und schon wieder raus und wieder rein. Also was ist der Stand?
Ja, das war Twino. Also da war ich auch das war auch 2019. Da habe ich mal ein bisschen was investiert, aber irgendwie ging es irgendwie nicht voran, keine Ahnung, obwohl ja auch, das war eigentlich auch ganz okay, aber das habe ich dann wieder nach 2 Jahren wieder rausgezogen, also eher ein bisschen Spielerei. Und dann habe ich, genau, nee, andersrum. Ich habe es dann, glaube ich, nach einem Jahr habe ich es wieder aufgegeben und dann habe ich es nochmal ein Jahr später, also 2021, habe ich dann wieder mehr kräftiger investiert. Und dadurch, dass sie ja jetzt auch nur wieder, was haben die, Polen, Vietnam oder ähnliches, oder wenn das überhaupt mit dabei ist, ja, also eine Länderdiversifikation ist relativ dünn. Muss mal kurz schauen, was war da nochmal?
Moment, nur Polen. Was anderes kriegst du gerade nicht.
Ja, genau, sowas in der Art. Und wo ich dann auch gedacht habe, okay, so ähnlich läuft es auch bei Wireinvest. Da habe ich gedacht, das ist auch immer so ein bisschen, ja, ein bisschen klingelig. Da habe ich gesagt, komm, jetzt entscheide ich mich mal gegen Twino. Also es ist einfach nur eine Bauchentscheidung, auch wenn jetzt die GUI und alles ein bisschen performanter läuft und das Ding investiert ja immer oft, aber es macht halt keinen Unterschied auch. Ja. Also genau, Lettland, Polen, Vietnam, Philippinen war das ja soweit, aber der meiste Pulk ist ja bei Polen. Und dann sage ich ja, nee, lass mal es jetzt auslaufen. Also jetzt keine Radikales hier, ich muss jetzt komplett entsparen, sondern wenn es ausgelaufen ist, ist es halt ausgelaufen und ich schicht es einfach auf die anderen rum. Und da kommen wir ja auch schon weiter auf Wireinvest. Also da bin ich schon seit 2019. Das ist auch das, wo ich dann, sage ich jetzt mal, das Geld, was auch bei Twino ist, jetzt quasi in Wireinvest stecke, auch wenn die jetzt eine schlechte, ich sag mal immer noch eine schlechte IT-Umgebung haben und so weiter. Also die Webseite ist ja wirklich schnarchlangsam, aber ich gucke ab und zu mal rein und es ist investiert, es kommen Zinsen auf, der Übergang zu diesen Notes war jetzt zwar auch ein bisschen ruppig, auch wegen dieser Steuerberichte und so weiter, aber macht einfach, ja, und sind ja auch vom Rating genauso wie bei Tilo, trotz wegen dem Thema Authentifizierung und englischer GUI ist es solide und deswegen tausche ich den halt, oder was heißt tausche, also ich erhöhe ich das halt bei Virinvest, dass ich halt auf die 10 Steine halt komme, entsprechend dann als Gesamtinvest und dann tue ich dann auch wieder die Zinsen nach und nach dann halt so ab 100, 150 Euro dann halt wieder abziehen und andersweitig irgendwo draufbauen.
Und die waren oder die sind ja auch reguliert, ganz im Gegensatz zu deiner nächsten Plattform.
Das heutige P2P-Café wird gesponsert von Wireinvest. Die lettische P2P-Plattform, die existiert schon seit 2016, ist reguliert und bietet Asset-Backed Securities aus den Ländern Lettland, Schweden, Tschechien und Rumänien an. Investoren der Plattform Wireinvest haben bis heute noch keinen Kapitalverlust erlitten. Ich selbst bin schon seit dem Start dabei und die Plattform ist seit jeher in meinem Portfolio gesetzt. Die aktuellen Konditionen, die sind äußerst attraktiv. Momentan bekommt ihr problemlos 13% Rendite und könnt wahlweise per klassischem Autoinvest oder vorgefertigten Strategien investieren. Zudem hat die Plattform derzeit keinerlei Probleme, eure Gelder unterzubringen. Seid ihr noch nicht auf Wireinvest angemeldet, gibt es für alle Investoren noch 1% Cashback nach 90 Tagen über den Link in den Shownotes. Und nun zurück zum Peer-to-Peer-Café.
Ja, Viventor, das war auch ein spannendes Thema. Gott sei Dank habe ich jetzt nur in Anführungszeichen 330 Euro versenkt. Ja, also das war ja auch 2019, wie gesagt, da habe ich ganz viel ausprobiert. Also kommen ganz viele noch von 2019. Haben wir auch da immer so ein paar 1.000 Euro da immer reingeschmissen, so ungefähr. Und da hat es ja auch dann übelst gewandelt, gewackelt. Und das konnte ich tatsächlich jetzt steuerlich, also da gab es keine Beanstandung, Glück gehabt, konnte ich es dann auch noch steuerlich abschreiben, entsprechend. Und ja, die Geschichte ist ja bekannt, 2022, da war dann definitiv Schluss und plötzlich war der Stecker dann weg, ja.
Wie hast du das geltend gemacht? Weil ich meine, du hast ja jetzt gar keine Nachweise mehr. Hast du dir die vorher runtergeladen? Weil Viventor wurde ja echt ziemlich schmutzig abgeschlossen, muss ich sagen.
Ja, ich hatte noch Glück. Es gab ja, ich weiß nicht, hießen sie nochmal Atlantis oder irgendeinen Anbieter haben sie tatsächlich noch, während sie da waren, haben sie tatsächlich abgewickelt. Und da hatte ich noch einen Kontoauszug mit Written Off entsprechend. Und das hätte ich als Nachweis gehabt, den haben sie nicht eingefordert, das Finanzamt. Also ich habe generell wie immer alles relativ ausführlich zusammengeschrieben und so weiter. Aber es gab da keine weiteren Nachforderungen oder ähnliches, aber da war, hätte der Nachweis gegeben, weil ich da halt noch dieser Kontoauszug hatte. Aber es gab, glaube ich, zwei Anbieter noch auf der Plattform und da gab es erst vor kurzem in einem Chat entsprechend, dass dann halt auch einer gar keine Unterlagen davon hatte. Und das sieht dann, glaube ich, duster aus, wenn da halt nochmal nach Nachweise gefordert wird, ja.
Und die können auch später nachgefordert werden in, weiß nicht, 5, 6 Jahren, wenn du Pech hast.
Ja. Ist halt so. Es ist ja dann auch nicht, ja, ja, klar.
Bei der Summe geht das ja auch noch. Ich meine, aber wenn du jetzt irgendwie, weiß nicht, 30.000 Euro versuchst abzuschreiben oder so, dann werden die ja schon genauer drauf schauen.
Ja. Ich denke es auch. Dafür sind auch ab und zu, also ich habe ja auch Verlusttöpfe in Aktien und so weiter, es läuft ja auch nie mal alles rosig, also im Gesamten immer ganz gut, aber da gibt es auch gewisse Verluste und da sind die natürlich im Verhältnis wesentlich höher. Das ist Gott sei Dank, sage ich jetzt mal, vertretbar, ja. Genau.
Gut, und dann gehen wir mal. Zur nächsten Plattform, die auch nicht reguliert ist.
Genau, PeerBerry, da war ich auch ein Fan davon. War da auch lange Zeit investiert. Hab dann aber tatsächlich, wo halt entschieden worden ist, dass sie halt nicht lizenziert werden aus berechtigten Gründen, habe ich gesagt, gut, meine Strategie ist tatsächlich, wegen halt den anderen Erfahrungen kommen wir auch gleich dazu, wo ich gesagt habe, es muss zumindest mal eine regulierte Plattform sein und deswegen habe ich da den Stecker gezogen, auch obwohl die ja wirklich mit den ganzen Abschreibungen und oder mit den russischen Sachen da wirklich eine gute Leistung gemacht haben. Aber für mich war das sozusagen hier, nee, das mache ich halt nicht mehr. Aber das Gute dran ist ja, ich bin ja dann bei einer bekannten, ist es eine Tochter, glaube ich, von PeerBerry. Ja, ein Spin-off, ja, bin ich dann da rangegraten und da greife ich gerade mit zu, aber da kommen wir ja noch mit dazu.
Genau, und dann hast du die nächste unregulierte Plattform oder auch abgewickelt?
Ja, genau, das ist auch nochmal sowas. Das ist dieses typische Tagesgelddenken, wo man sagt hat, das läuft doch schon seit gefühlt 10.000 Jahren. Ja, mit Bodora gute Erfahrungen gemacht, logischerweise mit den Go and Grow, da habe ich mittlerweile bis Stand jetzt 2.800 Euro ja, Ertrag rausgezielt. Habe aber tatsächlich, weil es, ich würde nicht sagen, dass es langweilig ist und so weiter, aber dadurch, dass man halt schon sagt hier, da müssen halt schon einige Prozente hinten dran sein und wo ich sage, ja okay, ich habe tatsächlich jetzt mein Anfangsinvest, habe ich jetzt runter reduziert, also eine erste Charge jetzt mal rausgenommen entsprechend und das werde ich jetzt auch sukzessiv jetzt auch nochmal in die anderen zentralen Plattformen umschichten. Ja, also sonst habe ich das wirklich seit 2019 fast gar nicht angefasst. Und jetzt tue ich es jetzt sukzessive, also nur die Zinsen rausgenommen, also immer so 150 Euro an Zinsen generiert und dann rausgenommen. Und jetzt habe ich tatsächlich ein Drittel davon jetzt mal liquidiert und mache das dann halt im Laufe des Jahres dann genauso, dass ich das halt in anderen Plattformen dann halt investiere und sage, hier,
viel okay. Spannender ist ja, lässt du dann deinen Gewinn drin aus Steuergründen oder holst du dann auch raus?
Nee. Genau, ich bin dann auch endlich mal, ne, weil das ist auch diese, ich nenne es mal die Lücke dieser Zufluss-Thematik, ja, das ist auch wieder sehr kontrovers, aber ja, ich darf es dann endlich ganz korrekt, glaube ich, versteuern, ja. Bin mal selber gespannt, wie es dann in diesem Steuerbericht ausgewiesen ist.
Einmal den ganzen Gewinn reinschreiben in deiner Steuer, fertig, das ist gleich erledigt, ist eine Zeile.
Genau. Das geht fix, ja. Ich bin ja mal gespannt, wie lange wir überhaupt noch über Bondora berichten, weil ich weiß nicht, ob ihr die Q&A heute gesehen habt mit dem Bertel Tomberg. Also er hat ja ganz klar gesagt, dass das Ziel ist, eine Bank zu werden. Also irgendwann, und die vergleichen sich auch gar nicht mehr mit P2P-Plattformen, sondern mit Banken. Ich bin ja mal gespannt, was aus Bondora werden wird in den nächsten Jahren.
3,75%.
Ja, vielleicht. Wer weiß.
Ja, also noch vielleicht ein Argument zu sagen, hier, das ist kein echtes P2P mehr, ja, wenn sie es ja selber sagen und in Banken kann man ja dann auch in Schweden oder ähnliches ja dann auch irgendwelche Tages- oder Festgelder dann machen, ja, so ungefähr.
Und dann haben wir die nächste Plattform, die auch kein echtes P2P war.
Die auch niemals eine Bank werden wird.
Ja, Groupier.
Und die niemals eine Bank wird, genau.
Genau, Groupier, da hat man immer noch schön lange gesehen, wie das Anfangsinvest war und die imaginären Zinsen, ja, da habe ich tatsächlich, also auch Gott sei Dank zu Anfangszeiten, ja, aber das waren jetzt nur in Anführungszeichen 1.000 Euro, aber die sind auch ordentlich versenkt worden, hatte auch tatsächlich ohne Nachprüfung das Finanzamt anerkannt entsprechend und ich habe dann auch noch zu der Zeit, wo es dann noch die Plattform war, also da habe ich ja auch alles Mögliche dann runtergezogen, da gab es ja irgendwelche Skripte oder sonst irgendwas, dass man da irgendwelche Nachweise noch ziehen könnte, also das wäre dann auch noch belastbar, wenn ich zu einer Nachprüfung kommen könnte, aber ja, das war eine witzige Nummer, also war wirklich vertrauenswürdig und dann zack war der Stecker dann weg und diese ganzen Lügenspielerei mit den tollen Grafiken und so weiter, das war interessant, aber auch so eine Lehre zu sagen, hier nichts mehr unreguliertes, ja, das muss in der heutigen Zeit nicht
Was
sein.
Was uns zur nächsten Plattform bringt, ne?
Genau, Robocash auch, ganz toll, zuverlässiges Pendant, also da hatte ich jetzt auch 1.100 im gesamten Lauf, in der ganzen Laufzeit Profit gemacht entsprechend. Aber ich habe dann auch wieder, ich sag mal, so die Intention nicht reguliert, nicht meins entsprechend und habe dann auch angefangen jetzt letztes Jahr zu entsparen, beziehungsweise da gab es ja nochmal irgendwelche Rückkäufe, da ging die Entsparereien tatsächlich noch schneller los, weil ich dann das eigentlich so abgestimmt habe, dass ich spätestens bis Ende dieses Jahres dann entspart bin, aber jetzt sind da, glaube ich, nur noch Rest 300 Euro oder sowas drin und die werden wahrscheinlich in den nächsten Monaten dann auch weg sein und dann, ja, war es das dann erstmal mit RoboCash. Also war auch sehr zuverlässig entsprechend, aber einfach dieses Thema Bauchgefühl, wo ich sage hier, das muss nicht sein. Und die Länderdiversifikation war ja auch nicht mehr so ganz gegeben. Also da waren ja auch nochmal wieder so 3, 4 typische Länder und das macht ja fast jede andere Plattform auch. Also da ist auch nicht wirklich gefühlt ein Alleinstellungsmerkmal.
Was auch die nächste Plattform auf deinem Zettel hat, ne?
Die nächste Blackbox Swapper, ja, also da war ich 2 Jahre dabei, also auch 2019 waren echt die wilden Zeiten so ungefähr. Entsprechend war 2 Jahre dabei, also wie jeder berichtet, ja, es läuft einfach nur durch, aber man hat immer diesen Beigeschmack gehabt. Also ich bin da nicht wirklich, hat da 100 Euro Gewinn draus gemacht, also habe da auch nicht viel investiert, aber irgendwie war es halt komisch und habe das dann wirklich 2021 einfach nur noch sein gelassen. Und ich komme jetzt, also wenn ich mich einloggen müsste ich mich auch noch neu legitimieren und so weiter, aber die Plattform hat mich nicht wirklich interessiert.
Dabei hat sie immer gut Rendite rausgehauen, ne? Und jetzt haben sie doch voll das Reporting mittlerweile.
Weiß ich alles gar nicht, also. Ich registriere mich nicht mehr. Also wie gesagt, es macht für mich keinen Sinn.
Aber hier kommt für die meisten Investoren, die da aufhören, die böse Überraschung auch erst danach. Wenn sie dann merken, dass die 30 bzw. 60 Tage Kredite um bis zu 6 oder 7 Monate verlängert werden können. Das habe ich nämlich jetzt. Ich habe ja letztes Jahr aufgehört, aber das Geld ist immer noch nicht runter. Also ich habe da immer noch Kredite laufen, die einfach immer wieder verlängert werden bis zum Maximum. Also auch da kommt man nicht so schnell an sein Geld, wie man denn denkt, wenn man da mal aufhört. Mhm.
Was ein super Übergang ist zur nächsten Plattform.
Ja, Eovo, das war so ein bisschen, ich nenne es mal der Konkurrent zu Mintos. Ja, da waren ja auch viele Anbieter darunter und so weiter. Aber die haben ja auch sowas wie diesen Smart Saver oder sonst irgendwas, aber auch mit wesentlich niedrigerer Verzinsung. Aber ja, durch dieses Quivco und ähnliches auch wieder das Thema Russland. Aber da hatten sie auch nochmal einen Auswahlfall gehabt. Ich glaube, CBC hießen sie genau und so weiter. Ja, habe ich auch gesagt, da waren ja auch Anbieter, die ja auch Mintos ja gelistet waren oder auch bei Bonster. Da habe ich gedacht, gut, der Hardy ist ja auch, glaube ich, da gut mit dabei. Es ist okay, die Plattform, aber ja, macht keinen Sinn, da weiterzumachen, wo ich gesagt habe, okay, ich zentralisiere das alles bei Mintos und habe da die 300 Euro Zinsen mitgenommen und gut ist die Sache. Und da hängen jetzt noch so um die 200 Euro rum. Ob ich die da sehe oder nicht, keine Ahnung. Ja, das wird sich noch zeigen. Aber auch, ja, nichts Schlechtes, aber auch nichts Gutes. Weiter geht's.
Und dann bist du zur nächsten Insolvenz gekommen, in der ich auch noch drin hänge.
Lendi, da bin ich ja noch irgendwo namentlich, glaube ich, in der Insolvenzliste mit drin. Da gab es erst vor kurzem nochmal, also witzigerweise ist, glaube ich, auch eine der Plattformen, wo ich jetzt miterlebe, wo wirklich auch Insolvenzverwalter, wo man wirklich informiert wird, wo man Informationen dann rausfindet, was die für Veräußerungsgeschäfte haben und so weiter. Da habe ich jetzt auch wieder Glück gehabt, dass da nur 23 Euro da noch zu verwalten sind, so ungefähr, was da offen sind. Habe ich jetzt auch schon beim Finanzamt einfach, wie gesagt, die haben es anscheinend, weil ich denen ja immer 200 Seiten irgendwelche Kontoauszüge schon mal vorab schicke und so weiter, haben sie es wahrscheinlich genervt schon einfach akzeptiert. Habe ich auch schon, das muss ich erstmal noch abschreiben, ja, das kommt erst dieses Jahr.
Aber es ist ja noch gar nicht komplett abgewickelt, oder?
Also genau.
Also von da kannst du das eigentlich noch mit abschreiben.
Darfst du ja. Kann ich nicht, aber.
Du machst, ja. Okay, verstehe.
Ich probiere es mal, ja, plausibel. Aber vielleicht bis dahin, also ich bin ja jetzt mit meiner Steuererklärung sowieso immer hinten dran. Vielleicht tut sich ja was, weil gerichterliche Beschlüsse gab es ja schon soweit. Ja. Also man wird ja relativ gut informiert.
Aber hast du verstanden, ob wir jetzt noch Geld sehen werden oder ob das nur unsere Forderungen sind, die da drin stehen? Also mir war das nicht ganz klar. Ich habe mich auch drin wiedergefunden und habe gedacht, ja, cool, da stehen ja noch ein paar hundert Euro drin. Aber kommt da auch was? Oder?
Das wird sich zeigen. Also ich musste nochmal das letzte Mal, so wie ich es verstanden habe, dass halt das jetzt höchstrichterlich jetzt klar ist, dass die irgendwie, ich sag mal, zu veräußern sind oder pleite sind, aber wie es weitergeht, da haben sie sich tatsächlich noch ein bisschen ausgeschwiegen, aber ich bin mal gespannt, ob da wieder in ein paar Monaten wieder was kommt, ja, aber gut, wie gesagt, das ist zu vernachlässigen.
Schauen wir mal, beim nächsten hast du ja auch schon wieder was zum Abschreiben bei der nächsten Plattform, auch 2019. Nee. 2019 war ja dein Jahr der Abschreibung.
Ja, das war tatsächlich so gleich der Starter, die Diversifikation und vielleicht genau auch das gebrannte Kind, dass ich sage hier, okay, jetzt hast du schon so diversifiziert in diversen unregulierten Plattformen und dann kam halt DoFinance, ne, wo ja noch zu der Zeit noch gewisse Finfluencer, die noch für toll propagieren und die quasi schon völlig am nicht bezahlen waren. Da habe ich auch tatsächlich 1.000 Euro versenkt.
Hast du uns da damals noch nicht zugehört? Ich glaube, wir haben noch nie DoFinance empfohlen. Wir sind ja schon viel länger als 2019 auf dem Markt.
Ja, über euch Finfluencer habe ich es ja nicht.
Ach so.
Nein, das war einer, der, ich glaube, momentan ja in Thailand irgendwie blaue Augen hat oder sowas, der da noch relativ hoch die Fahnenlage geschwungen hat für der Zeit, ich weiß gar nicht, vor 2, 3 Jahren war das, oder nee, genau, ab, das war ja letztes Jahr, das war ja richtig toll, du Finance hat einfach nur noch, also erstmal stillschweigen, ja, wir machen was und so weiter, dann haben sie ja die Keule, glaube ich, rausgeholt und gesagt, so, wir haben jetzt alle Investments aufeinander gerechnet, Gebühren und so weiter, und du kriegst jetzt halt einfach 90% weniger oder sowas, ja. Und dann waren sie ja dann ein paar Wochen später, war da ja dann an der Stecker gezogen, und dann waren sie halt offline. Na, und jetzt hat ja anscheinend, ne, wenn ich das ja richtig verstanden habe, zumindest den Unterbau ja, den Nektaro ja gekauft, die Technologie. Und das ist auch immer noch so, wo ich sage, hier, auch wenn die anscheinend lizenziert und ähnliches sind, die können da trotzdem nicht kaufen oder investieren. Das ist irgendwie, ja, schlechtes Karma, ich weiß es auch nicht, obwohl sie wahrscheinlich gar nichts miteinander zu tun haben, aber irgendwie, man hört ja auch ab und zu mal, sage ich immer in den Chat, dass da irgendwas noch nicht so sauber läuft oder ähnliches, aber ja, das ist nicht meins, und deswegen Kapitel Du Finance abgeschlossen und Nektaro, nee, danke.
Ist Nektaro lizenziert, Lars? Sind die lizenziert komplett?
Ja.
Dann
natürlich. Und Nektaro, ich weiß nicht, ob ihr es gesehen habt, also das ist auch eine der, das ist glaube ich die einzige Plattform, die schon Vermögensnachweise anfordert, bevor du überhaupt investieren kannst. Also das ist auch mal was ganz Neues. Nach der Anmeldung wirst du direkt gefragt, wie viel du investieren möchtest, um das dann halt auch wieder zu belegen, dass du das auch kannst. Und das ist schon, fand ich schon überraschend. Also eigentlich fallen die direkt in dein Beuteschema, Daniel. Kannst du dir sicherlich okay. Irgendwann nochmal anschauen. Aber ansonsten, ja, hast recht, sind noch ein bisschen verbuggt. Jetzt ging irgendwie die Auszahlung eine Woche nicht bei einigen. Und da musst du halt eine Mail zum Support schreiben und sagen, ey, check das mal. Und du hast irgendwie Einkaufdruck bei denen, dann funktioniert es wieder. Und also Kleinigkeiten, das ist noch sehr viel Kindergartenprobleme.
Ja, wünsche denen alle da viel Erfolg und viel Glück. Wie gesagt, ich bin ja mit meiner kleinen Auswahl, wie gesagt, das waren ja jetzt, oder wir kommen ja insgesamt, habe ich ja jetzt mit 17 Plattformen ja Erfahrung, und im Mittel ist es ja dann nur noch, wo ich dann mich ja bei 4 oder 5 maximal bewege, und das wird ja dann auch so bleiben, ne?
Deswegen, du hast ja Mintos, deswegen brauchst du.
Wie brauchst du? War das eine Frage oder? Jetzt bin ich gerade.
Eigentlich wollte ich so einen super geilen Übergang machen, weißt du, hast du Mintos, brauchst du Monster nicht.
Ach so. Okay, sollen wir es nochmal machen? Oder?
Ja, aber wir machen einfach okay, weiter.
Ja. Wir machen einfach weiter. Okay, alles klar. Oh Mann, es ist ja schon spät, ne? Genau. Genau, dann war ich, genau, Bonster, ja. Das war dann auch wie gefühlt die böse Schwester von Mintos, ne? So ein bisschen, wo ich gesagt habe, okay, aber auch da wieder der Punkt, gab es ja auch Parallelitäten zu Mintos entsprechend. Ja, da ging irgendwie gefühlt irgendwie nicht viel. Also ich habe da ein bisschen was reingeschmissen, ganz wenig Zinsen herausgekriegt, also nicht groß Nennenswertes. Und dann sind ja irgendwelche LOs ausgefallen, wo ja dann immer noch, ich sag mal, 18 Euro da irgendwo festhängen. Ne? Und da ist ja nur dieser stille Status. Ich glaube, das ist jetzt bei 1370 Tage in Verzug. Ja, das sind irgendwie so noch drei, vier Hansels, wo man auch sagen könnte man eigentlich auch ausbuchen und so weiter. Aber ja, da bin ich auch nicht irgendwie warm geworden mit der Plattform.
Ja, aber das ist ja auch immer so schwankend bei uns. Ja. Lars, du hast ja auch mal zwischendurch richtig Geld wieder hingelegt und dann wieder alles abgezogen.
Ja, ich hatte ja diese Cashback-Aktion mitgenommen, die ich bekommen habe, weil ich ja weggegangen bin. Die habe ich genutzt mit den Allende-Krediten, habe die dann aber verkauft auf dem Zweitmarkt, sogar noch mit Premium. Das hat ganz gut funktioniert. Und jetzt habe ich jetzt irgendwie gelesen, die letzten Tage, dass Allende auch Zahlungsschwierigkeiten hat, beziehungsweise auf die Zahlung gewartet wird, und da bin ich auch froh, dass ich raus bin. Also ja, so schnell kann sowas auch mal hinten losgehen, wenn man Cashback mitnimmt.
Ich habe auch nur ein paar hundert Euro noch dort liegen, aber ich schwank immer, eigentlich will ich mal da komplett alles abziehen, und dann denke ich wieder, oh, die haben doch so ein paar schöne, hochverzinste Kredite noch da rumliegen. Die haben ja auch die ITF, glaube ich, die es bei Income ja, gibt, ne? Aber halt 1% mehr, und vor allem gibt es dann auch immer mal wieder welche. Aber unterm Strich muss man halt schon sagen, hinterher waren sie noch nie beim Eintreiben.
Nee, ich habe so ein bisschen das Gefühl, das merken auch die Kreditgeber. Also da die Ausfälle, die häufen sich ja schon so ein bisschen, und man fragt sich halt, was die im Hintergrund machen oder ob die überhaupt die Manpower haben, um da hinterher zu gehen, wie jetzt eine Mintos. Ich fürchte nämlich nicht, deswegen passiert da auch nicht viel.
Ja, da waren ja auch ein paar Abwanderer von Mintos, die ja dann auf Monster gelistet war, oder? Kann das sein?
Fanchurch, glaube ich, ne? Fanchurch war ja auch so ein Problemfall auf Mintos.
Ja, und deswegen vielleicht, dass sie da irgendwie ihre zweite Chance geben und genau das vielleicht auch nutzen, dass man da sagt, okay, da sind sie wieder ein bisschen etwas fauler unterwegs, aber ja, wie gesagt, ich bin da auch verbrannt und sage hier, ich konnte mit der Plattform oder kann auch nichts mehr mit anfangen, wo ich sage hier, ja, muss nicht sein, aber klar, wenn es jetzt eher um höhere Zinsen geht und so weiter, klar, kann man da sicherlich Monster reingehen.
Monster, Monster, ja, sehr schön.
Monster, Monster, ja,
Thomas,
genau.
Thomas, ich glaube, wir hatten schon mal einen Podcast über Monster. Ich weiß gar nicht, ob wir das mit dem Pavel direkt hatten,
ja,
das Tenenten, aber da haben wir ja auch festgestellt, dass Monster so ein bisschen die Kreditgeber-Reste-Rampe ist. Und wenn die Kreditgeber auf Mintos schon High-Risk sind, dann sind die auf Monster halt nochmal eine Stufe höher. Das war eigentlich durch die Bank weg sichtbar, dass die nochmal eine ganze Ecke schlechter sind als das, was wir auf Mintos haben.
Das ist schon vor 2 Jahren einmal mit ihm gesprochen auf der Invest. Da hat er uns ja erzählt, was er alles vorhat. Und wie sie eintreiben wollen und so. Und ja, so richtig viel passiert ist da, glaube ich, nicht. Also die Kommunikation ist besser geworden, tatsächlich. Also sie kommunizieren ja über ihre Anbahner, die ausgefallen sind, aber das ist halt nur immerhin, aber nur eine Seite der Medaille, ne?
Also wenn sie nur über Ausfälle sprechen, ist, glaube ich, auch nicht ganz gut, oder? Also auch viele, also müsste eigentlich noch News kriegen oder sowas, aber viele positive Sachen hat man, glaube ich, auch nicht so mitbekommen, oder?
Natürlich wenig. Also die, wenn man ins Blog reinguckt, dann hat man halt die regelmäßigen Informationen zu den Kreditgebern und da sind halt eigentlich die Probleme aufgeführt.
Naja, eben.
Deswegen ist nichts so
kein
toll.
Gutes Zeichen.
Ja, gut. Hatten wir ja kritisiert, dass man überhaupt nichts hört von ihnen und ich meine, jetzt werden immerhin die Probleme auch aufgeführt, öffentlich, das ist schon mal. Aber ja, was anderes wäre schöner.
So, dann kommen wir tatsächlich, das waren jetzt alle, die ich 2019 gestartet bin, witzigerweise. Also jetzt kommen wir zur 15. Plattform, da habe ich jetzt tatsächlich Ende 2020 mal gestartet mit Monchera. Entsprechend habe ich tatsächlich diese 25 Euro Prämie, ne, das, also bin ja eher nicht so ein bisschen, was weiß ich, irgendwelche Premium-Abstauber oder ähnliches, habe ich tatsächlich gemacht, aber die Plattform hatte am Anfang Spaß gemacht, aber da erzähle ich ja auch nichts Neues, ja, entsprechend, dass ja dann die extrem die Zinskonditionen runtergegangen sind und ich dann tatsächlich nach nicht mal 2 Jahren, weniger als 2 Jahren tatsächlich wieder alles entspart habe. Das ging eigentlich relativ schnell mit diesen Ausstiegsbutton und so weiter und habe eigentlich mit den 25 Euro eigentlich noch 20 Euro Gewinn mit dazu genommen. Ja, also so wirklich profitabel auf beide Seiten war es, glaube ich, nicht. Also ich war da, glaube ich, kein guter Investor und ja, war okay, aber jetzt, ich habe es auch kurz vor kurzem angeschaut, also das scheint jetzt auch ja, überschaubar zu sein und da auch jetzt auch keine Motivation dahinter zu sein, da nochmal was zu machen, ist ja, glaube ich, auch unreguliert und ja, war ein Anfang gut, aber.
Sind die Blizzard Group-Kredite halt hinten dran, ne? Aber im Moment kriegt man ja auch fast nichts mehr. Mein letztes Invest ist schon 12, 20, 23, da gab es ein 10%, da seitdem nichts mehr gekriegt.
Also da ist ja auch bei Mintos entsprechend Blizzard Group ist ja auch dann, ich sag mal, da ist ja mein Autovest auch unter 10, also minimal unter 10% und so weiter und. Ja, kann man mitnehmen, aber das ist jetzt keine große Investitionssumme da, was man dann halt parkt, auch wegen dem Zinsverhältnis, ja. Dann springen wir tatsächlich 3 Jahre später. Also ich habe dann tatsächlich erst nach 3 Jahren wieder mit einer Plattform angefangen, tatsächlich im August. Und da hat mir Crowdpeer tatsächlich angetan, weil ich hatte ja wirklich nie eine, ich sag mal, spezialisierte Immobilienplattform. Es war ja immer sehr oft das Thema Estate Guru oder ähnliches ja mal im Fokus, aber da habe ich mich, keine Ahnung, irgendwie nicht getraut oder sonst irgendwas, habe das irgendwie vernachlässigt entsprechend. Und dann habe ich da tatsächlich jetzt bei Crowdpeer zugelangt. Also, weil auch die gefühlten Laufzeiten, die sind immer relativ überschaubar. Gut, immer mit 100 Euro Invest ist auch okay, wenn man gleich dann in Richtung vierstellig und fünfstellig denkt dann entsprechend. Und habe da jetzt schon, obwohl in der kurzen Zeit schon, ja jetzt haben wir ja vielleicht ein halbes Jahr, mehr als ein halbes Jahr, habe ich jetzt schon 175 Euro Profit gemacht, nehme da auch da immer diese 10 Euro Promo-Goodies mit und ähnliches und gucke, dass ich dann halt die Gelder da auch, was ich jetzt bei Twino hatte oder ähnliches dann auch, oder bei Bondora Gongro, dass ich das auch erhöhe, dass ich dann auch, ich sag mal, da im zweistelligen Bereich bin und da bin ich jetzt bei, also dass ich diesen, was ist das, Basic oder Silber oder diesen kleinen 0,5% da dann noch mitnehme, das ist so ein bisschen das Ziel, dass ich das da vielleicht in 2, 3 Monaten dann halt auf diese, ja, ich sag mal, nächste Stufe bringe. Ja, und das bis jetzt läuft, klar, ist noch jung, ist aber lizenziert.
Was dich nicht vor einem Ausfall verschützen wird.
Das natürlich nicht, ne? Darauf spekulieren wir ja alle entsprechend. Also, aber bisher läuft es halt erstmal rund und klar, die Objekte und so weiter, das ist jetzt auch stark fokussiert auf ein Land, so ungefähr. Und wenn man mal selber mal ein Haus gebaut hat oder geplant hat oder wie auch immer, ja, muss man halt auch mal wissen, ob die Bilder und das Ganze und die Ortschaft dann halt auch wirklich valide ist. Aber ja, im Prinzip. Augen zu und durch, ja, und
ist das so, sind das verschiedene Kreditnehmer hinten dran, also verschiedene Projektentwickler, oder ist das wie bei Fintown eine Company, die dann finanziert wird?
Das kann ich dir gar nicht so im Detail sagen.
Du investierst doch da. Es sind verschiedene. Wie gesagt, Thomas, bist du gar nicht da?
Nee, ich bin noch gar nicht investiert dort. Tatsächlich nicht. Ach, ja, ich meine, ich verzettel mich doch eh überall, Lars. Also.
Nee, es sind verschiedene, aber halt alle tatsächlich mit Fokus auf Litauen. Aber die ganzen litauischen Plattformen, die sind ja auch in ihrer Performance her echt gut. Und Crowdbee hat ja auch noch 0% bis jetzt, in Rento ja genauso. Von daher bin ich auch echt angetan. Und natürlich, wenn das Peerberry-Team dahinter sitzt, hat man da auch noch mal ein bisschen Vertrauensbonus, würde ich mal sagen. Und sonst habe ich denen das direkt von Anfang an gegeben. Sonst würde ich so eine ganz neue Plattform vielleicht auch gar nicht unbedingt anfassen. Aber die macht halt echt einen professionellen Job da, genauso wie bei Peerberry.
Ja, das genau das Gleiche. Also Vorschusslorbeeren entsprechend und wie gesagt, Haken dran, reguliert und von der ganzen Abwicklung auch wegen, auch wenn das ein bisschen nervig ist, da irgendwelche Nachweise oder ähnliches zu haben oder diese Ansässigkeitsbescheinigung, genau. Ja, aber da ist auch relativ auch supportmäßig relativ schnell dann ein Feedback dahinter und da ist ja auch wieder die Rita jetzt, glaube ich, auch wieder in diesem Chat da. Also die Kommunikation ist halt auch ganz gut und ja, es gibt ja alle möglichen Varianten und so weiter. Und ja, das sehe ich jetzt auch mal, ich sag mal, dass jetzt da wirklich, also klar, wenn jetzt die Immobilien da irgendwie ausfallen, das ist wieder ein anderes Risiko, aber dass jetzt die Plattform da irgendwie schlecht wirtschaftet, das sehe ich jetzt erstmal nicht. Und deswegen nennen wir es mal jetzt mit einem guten Gewissen schnell eingestiegen. Und jetzt gucken wir mal, dass man halt bis zu diesem, ich sag mal, Limit-Investern da ist und dass man dann einfach dann die, ich sag mal, diese Entnahmestrategie dann auch relativ schnell dann startet, um zu sagen, okay, jetzt habe ich die Höhe erreicht und ziehe mir dann immer so 100, 200 Euro dann, wenn das erreicht ist, an Zinsen einfach wieder ab und mache dann wieder was draus.
Gut, dann kommen wir zu der letzten Plattform, ne? Ich glaube, da ist mit Geld abziehen regelmäßig erstmal nichts.
Da kommen wir zu diesem gefühlten schwarzen Loch so ungefähr, ja, nach Großbritannien. da hat es mich dann irgendwie komischerweise gleich 2 Tage geritten. Ja, also beides war im August letzten Jahres, dann 2 Tage später habe ich mich dann bei Axia Funder dann registriert und habe dann diese ganzen Papierformalien und ähnliches da durchgewuchtet. Das war auch ein bisschen alles ein bisschen schwierig oder halt, ja, also nicht so einfach wie bei anderen Plattformen. Genau, ungewohnt, danke. Und ja, habe da aber auch da der Support, also das ist zwar am Anfang ein bisschen merkwürdig, dass die dich auch ein bisschen anschreiben und ähnliches und da mal auch ein bisschen hin und her getauscht, dass dann auch alles soweit funktioniert und schwupps, Stand jetzt bin ich in der 8. Klage, macht ein Projekt wir verklagen irgendwelche Unternehmen, die irgendwelche Reparaturen falsch ausgeführt haben und ähnliches, ja, und habe mich ja dann auch ein bisschen reingefuchst, weil ja das auch mit diesem britischen Pfund alles zu bezahlen ist, also da ist ja das Mindestinvest 1000 Pfund, was ja im Schnitt irgendwo so um die 1200 Euro entspricht und dann ging es ja auch dann relativ schnell mit dem Thema Revolut und wechseln und transferieren und so weiter, aber ja, das kann man mal 8-mal machen, dann hat man es relativ schnell drauf und ist auch immer ganz gut, dass man auch mit denen, mit dem Support dann auch teilweise mal solche Investments auch mal reservieren kann. Das hat mal geklappt, mal nicht geklappt, mal auch Missverständnis und so weiter, aber ja, jetzt bin ich jetzt in 8 Projekten mal mit drin. Guck mal, dass ich das tatsächlich noch in den nächsten, also ich habe mir das so vorgenommen, so jeden Monat theoretisch 1, dass man dann sagt, okay, jetzt fehlen mir noch 2, also dass ich jetzt vielleicht in den nächsten 1 bis 2 Monaten dann meine ersten 10 Projekte haben. Aber Ausgang, Stand heute, bei dir, Lars, sieht es ja schon ein bisschen besser aus entsprechend, noch kein Profit. Ja, also es gibt da auch Updates und so weiter, dass sie schon schrittweise voran sind, aber es gibt noch kein Cash, keine, sag mal, verbindliche Quote und so weiter. Und ja, aber das ist auch sowas, wo ich sage, okay, Anfangsinvest und dann Augen zu und durch und denk schon, da wird da was bei rauskommen. Und wenn nicht, ist ja, wie gesagt, es war ja mit diesen 12 bis, ich glaube, 30% oder sowas, ist es halt klar, dass es extrem riskant ist. Ja, so ungefähr und auch. Und das ist ja auch ein Nischenthema, sage ich jetzt mal, ein finanziertes Verklagekonzept, so ungefähr. Und das hat mich vielleicht auch ein bisschen gereizt, weil ich ja generell so ein bisschen, wenn es um rechtliche Rahmenbedingungen geht und so weiter, so einen kleinen Favel dafür habe, wo ich gedacht habe, ja cool, dann kann man das auch wieder mit P2P verbinden und dann stürzen wir uns einfach mal rein und hoffen mal aufs Beste. Aber bitte nicht machen.
Verklagst gerne Leute.
Genau, ja, genau, ich verklage gerne Leute. Zumindest mal weiß man, wie man sich da fühlt und genau, wenn man dann auch solche Serien mal sieht, wie Suits oder sowas, ja, wo man sagt, hier, dann kann man ja auch ein bisschen hier den wie heißt der Harper oder wie auch
immer. Harvey Specter.
Ja, Harvey Specter, genau, ja, wo man auch sagt, da fühlt man sich dann auch ein bisschen entspannt. Und das ist ja das Witzige dran, ne? Da gibt es ja immer zu denen, also man muss ja NDAs akzeptieren, ich glaube, gefühlt 5000 Mal drauf rumklicken und dann gibt es dann auch zum Schluss nochmal das Offering und dann auch so ein Video, wie gesagt, wo sie dann im Anzug hocken und dann halt über den Fall nochmal propagieren. Das ist halt schon ein bisschen Storytelling pur, so ungefähr. Ja, man muss ein bisschen schmunzeln. Auf der anderen Seite her, bist du verrückt, da so viel britische Pfund da rein zu ballern. Aber ja, mein Gott, wir probieren es halt einfach, ja, und schauen, was passiert. Es sind ja auch bisher die ganzen Verklagedinger, ne, die sind ja auch noch, da ist ja noch eine Versicherung hinten dran. Also von dem her ist auch noch mal bei den Punkten ja auch noch mal gedeckelt, wo man sagt, okay, jetzt schauen wir mal, was da rauskommt. Ja.
Vielleicht muss ich die auch mal verklagen. Ich habe es immer noch nicht geschafft, einen Account anzulegen. Ich komme immer auf eine Fehlerseite, wenn ich es versuche. Ich muss es mal endlich im Handy probieren. Da habe ich es noch nicht probiert, aber mit egal welchem Browser, ob im Cocktail-Mode oder nicht, bei dem Laptop hier lande ich immer auf einer Error-Seite und der Support kann mir da tatsächlich nicht helfen. Bin nur ich anscheinend, dem es trifft. Liegt nur an mir.
Ich glaube, das ist auch eine der wenigen Plattformen, die tatsächlich keine Investoren sucht, weil man sieht es ja auch, wenn die Projekte auf die Plattform kommen, die sind so schnell durch die Reservierungen schon ausverkauft. Ja, da muss man echt schnell sein. Aber Axia Funder ist auch eine der wenigen Plattformen. Ich weiß nicht, Dani, ob du das gesehen hast, aber du kannst investieren, obwohl du kein Geld drauf hast. Das heißt, du kannst das Geld im Nachhinein überweisen und kannst dann sagen, genau. Okay, ich möchte da rein investieren und dann kriegst du halt die Überweisungsdaten angezeigt und hast dann irgendwie 3-4 Tage Zeit, das Geld dann dahin zu karren. Das finde ich auch ganz angenehm, dass du dann schon mal drin bist, dass du nicht erst warten musst, weil die Überweisung dauert recht lange teilweise. 2 bis 3 Tage, je nachdem.
Ja, genau, wobei jetzt cool. bei Revolut ist ja jetzt, also das geht wirklich, also ich habe jetzt genau, da bist du wirklich eingependelt, dass du, also ich habe es wirklich, also man reserviert ja und da habe ich es tatsächlich immer ab und zu verpennt, weil ich ja immer noch, ich habe ja jetzt noch die kleinste Revolut, Basic oder wie auch immer, ne, da kann man ja immer so 1000 Euro immer für lau wechseln und dann wollte man ja auch ein bisschen wieder kleinteilig sein und sagen, okay, wir warten, bis wieder die nächste 1000 da sind, dass man irgendwie diese 1200 dann hat zum Überweisen und da hat man es ja mal reserviert und die fragen dann auch tatsächlich ein paar Tage nach, hey, wie sieht's aus und ähnliches. Ja, also das kann man ein bisschen leicht verzögern, so ungefähr, aber wenn man sich gut einspielt, ja, man kann ja auch dann das ins Tagesgeld da reinpacken, in britische Pfund, das wird ja auch bei Revolut bei 4% ja verzinst und dann kann man es wirklich, kann man wirklich, ich sag mal, ein bisschen vorplanen und dann halt innerhalb von 24 Stunden kann man halt das Geld da drauf machen und die haben das halt gleich weggesichert und ja, also am Anfang ein bisschen holprig, aber wenn man sich dran gewöhnt, wie immer, geht's ganz schnell.
Vor allem, wenn du Revolut angebunden hast, dann ist ja das Coole, also selbst die Rückflüsse, also du hast jetzt noch keine, aber die musst du halt nicht auf der Plattform liegen lassen, sondern die kannst du ja kostenfrei zu Revolut transferieren und da zu verzinsen, um sie da zu verzinsen zu lassen, sodass quasi dein Cash, was rumliegt, die ganze Zeit arbeitet, wenn ein neuer Fall kommt, und dann kannst du das halt mitnehmen. Das ist echt eine richtig coole Sache, wenn man das einmal eingebunden hat, alles.
Gut, genau. Bevor wir hier in euren Anwaltsträumen abschweifen zu sehr, lass uns noch kurz auf Daniels Learnings eingehen. Also er hat ja am Anfang kurz gesagt hier, und das erzähle ich euch am Schluss, und warum ich nur noch eine Handvoll Plattformen habe, erzähle ich euch am Schluss. Jetzt sind wir nämlich ziemlich am Schluss, Daniel. Was ist so dein Thema?
Ja, also wie gesagt, Wahnsinn, fast seit 2018 da Erfahrungen und ja, mein Fazit ist tatsächlich, muss man so viele Plattformen haben? Ich sag, nee, muss man nicht. Ja, also ich habe ja mit eigentlich in der Hochzeit mit 13 aktiven Plattformen ja gestartet, mit einem kleinen fünfstelligen Betrag so ungefähr und habe jetzt eigentlich mit, wie viel sind es, 1, 2, 3, 4, ja maximal 5 Plattformen, ja, wo ich dann sage, okay, jetzt habe ich einen mittleren Betrag entsprechend, wo ich sage, hier, okay, ich gucke, dass ich jeden Monat aus P2P 500 Euro generiere. Entsprechend, ja, und das da müssen da 20 Plattformen hinten dran sein, es müssen keine 13 sein, sondern mit einem guten Gewissen kann es auch natürlich mit deutlich weniger sein, was vielleicht auch zu beachten ist, wo man ja auch sieht, da hat man ja nicht viel Auswahl, wo man sagt, okay, wenn, dann nimmt man vielleicht zur Diversifikation einen Marktplatz wie, was weiß ich, Mintos oder von mir aus ein Monster oder wen auch immer.
Das kannst du jetzt in die gleiche Liga setzen, oder? Gerade eben hast du schon erklärt, klar. Hier Mintos reguliert, Monster, letzte Bananenliga-Bude und jetzt kommst du und setzt das gleich, also.
Ich will ja nur gucken, ob die Zuschauer auch hören, was wir da sagen. Und
so wach sind
noch
alle.
Ob sie noch alle wach sind. Nein, das ist schon klar.
Cool sein, Stefan, da nutzt es so nicht mehr zum Einschlafen. Ne?
Genau. Nee, also wichtigster Punkt ist tatsächlich, auch wenn das, also reguliert heißt ja nichts, dass die Firma jetzt nicht pleite gehen kann. Ja, das ist ja der Fall, sondern reguliert heißt erstmal, die haben ja mal was vorgeleistet. dass ein gewisser, ich sag mal, eine leichte Risikominimierung da ist, aber in Gesamtsumme ist es immer noch ein hohes Risiko, weil ja trotzdem irgendwelche, ich sag mal, Investitionen da sind, die halt wirklich in den Totalverlust mit reingehen. Aber da hat man halt schon mal einen Pluspunkt mehr und dann sagt man, gut, geht man halt, wie gesagt, bei einer regulierten Marktplatz wie in Mintos, das ist halt der Bolide, ja, auch wenn er sich jetzt natürlich expandiert mit ETFs und Anleihen und so weiter, aber das kann man ja ein bisschen durchmischen, zumindest die Anleihenthematik, ja. Was dann auch das weitere Learning war, wenn man jetzt nochmal eine weitere Plattform sucht, dass man dann, eine robuste Gruppe nimmt, ja. Also von mir aus, logischerweise, ich habe mich jetzt für Via Invest anstatt für Tino entschieden, wobei die im Gefühl für mich ähnlich sind, ja, aber eine Peerberry könntest du ja auch tun, so ungefähr, ja, wenn man sagt, Nerd. Okay, dieses Nerd.
Unreguliert, hallo, okay. Und du erzählst uns von deinen Regeln und dann kommst du hier wieder, also Daniel, da müssen wir besser
werden. Es muss ja nicht jeder meine Regel folgen, ja, so ungefähr, aber ich halte sie ja ein, ja, also es ist ja, ich will ja keine andere Plattform mehr schlecht machen, ne, das ist einfach der Punkt, das ist ja nur, meine Meinung dazu, ja. Und klar, als drittes sage ich jetzt mal wirklich Thema Immobilien, weil das ist tatsächlich bei den Gruppen oder bei Marktplätzen sehr dünn übersät, ja, also mit Erstrangigen auf jeden Fall, also nichts Nachrangiges und so weiter. Und da ist natürlich so eine Graupierde prädestiniert und ähnliche Plattformen, da nenne ich jetzt keine anderen Namen, so. Und wenn es dann wirklich einen langweilig ist, ja, und sagt, okay, ich will was Nischiges haben, ja, da habe ich mich jetzt halt tatsächlich für Aktienfonds entschieden und das kann man machen, muss man nicht, ja, aber theoretisch hätte was mit einer oder ein bis dreien und vielleicht noch mit einer Nischigen tatsächlich mit vier Plattformen getan und da gucke ich halt genau, dass ich jetzt mit meinem Invest da 500 Euro erstmal generiere pro Monat, ob ich da in ein paar Jahren anders da denke oder meine Assets-Klassen oder ähnliches da gestiegen sind und da mehr einsteige, aber da bin ich jetzt erstmal zufrieden und guck,
das heißt aber auch, du akzeptierst dann, wenn es bei Mintos massiv die Zinsen runtergehen, weil wir Invest will ja auch nicht auf so einen hohen Punkt schieben, dass es Mintos überholt, ne?
Ja, das, also Mintos wird, also Stand jetzt immer noch der größte Anteil sein und genau das Thema Zinsen, wie gesagt, ob wir ja im Mittel so bei 10% ist, das ist das, was auch die App so ein bisschen im ausspuckt, ja, ob es jetzt 9% sind oder 10 okay. oder 11, gut. Das ist schwankend, ja, das wissen wir jetzt, wir haben jetzt so eine kleine Niedrigphase und es ist wie immer, es war ja auch letztes Jahr der Fall, das kann ja auch ganz schnell wieder in die andere Richtung gehen, ja, aber so ist es halt, das ist auch mit dem Tagesgeld und ähnliches und viel wichtiger ist es das, was man sagt, okay, man soll ja da jetzt nicht wirklich sein ich nenne es mal sein Haupteinkommen oder sein Hauptassets damit reinlegen, sondern ist ja viel wichtiger, dass man ja natürlich noch andere Einkommensströme halt hat und da natürlich gut haushaltet. Also ich sehe P2P bei mir zumindest immer noch nicht als Haupttreiber für Rendite und so weiter, sondern halt einfach ein schöner Nebenaspekt, der, so wie es der Lars auch bewiesen hat, immer sehr kontinuierlich und linear steigend ist, nenne ich es jetzt mal. Ja, und es nimmt man halt mit und trotzdem sollte man halt eher, ja, Thema Humankapital, andere Einkommensflüsse, natürlich Aktien, ETFs und Co. sollte man ja immer noch im Auge behalten, ja. Also das sollte weiterhin der richtige Weg sein, aber so macht es halt einfach Spaß. Also ich bin, wie gesagt, Stand heute jetzt zufrieden. Wer weiß, vielleicht ein paar Monaten sieht es anders da aus, aber ich habe das jetzt soweit jetzt mit den 6 Jahren da jetzt an P2P-Erfahrung habe ich das jetzt eigentlich soweit jetzt gecustomized, dass ich sage, okay, da kommt jetzt kontinuierlich was rein und da muss ich mir jetzt keine Sorgen machen.
Was für ein schönes Schlusswort, Daniel.
Da haben wir eine runde Sache, genau.
Und deswegen würde ich auch noch kurz sagen, wir haben hier ein Disclaimer. Ihr denkt dran, keine Anlageberatung, nur Ideen. Auch von Daniel war nur eine Idee, ein Vorschlag, wie er sein Depot strukturiert. Ihr macht euch euren eigenen Kopf da draußen.
Ja, danke Daniel, dass du dabei warst.
Ja, ich danke euch. Ja, also vielen Dank auch an dir, Lars und Thomas, dass ihr mich hier eingeladen habt. War sehr überrascht entsprechend, aber hat mir Spaß gemacht. Vielen Dank. Und vielleicht sehen wir uns ja auch demnächst, auch persönlich.
Ich sage auch vielen Dank. Mir hat es Spaß gemacht. Und ich denke schon, dass wir uns alle mal sehen wieder demnächst.
Auf jeden Fall. Vielleicht, Thomas, vielleicht packst du seinen Telegram-Namen auch in die Shownotes oder so, dann kann man ihn ja auch mal persönlich anschreiben, damit jeder auch weiß in Telegram, wer er überhaupt ist.
Sprich ihn doch mal aus, Daniel, weil sonst vertue ich mich wieder.
Genau.
Was, mein Telegram-Namen oder was? Mhm. Den kennt man eigentlich, das da. Also DS, Gott, jetzt habe ich den gar nicht mehr.
DSAKADR.
Jetzt haben wir dich.
Ja, genau, DS aus K an der R, genau, das war's. Ja, aber man sollte mich erkennen dann.
Auf jeden Fall, war super. Danke dir, Daniel. Und vielen Dank auch da draußen, alle, die zugehört haben. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.
Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.
Ciao.